wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Herzlich willkommen zum Podcast von 30 Grad Handmade. Ich bin Claudia und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In der heutigen Episode spreche ich mit Constanza aka Natsugawa über ihren Verlags Texte und Textilien. Constanza gibt uns einen Einblick in die Gründung ihres Verlages und was es von der Idee zu einem fertigen Buch alles braucht. Wir sprechen auch über ihre aktuellen Projekte, ihren Lieblingsstoffdealer und über diverse Modeausstellungen. Viel Spaß beim Zuhören. Zu Beginn unseres Podcasts heute eine etwas ausführlichere Hausmeisterei von meiner Seite. Wie ihr schon mitbekommen habt, hat sich mein Podcast-Logo noch einmal minimal verändert. Ich habe bereits auf Instagram einen Beitrag dazu veröffentlicht, wollte aber hier im Podcast auch noch das eine oder andere Wort darüber verlieren. Wer aufmerksam hingeschaut hat, aber im Idealfall habt ihr eigentlich gar keinen Unterschied gemerkt, hat gesehen, dass ich zwei kleine Icons aus meinem Logo rausgenommen habe und verändert habe. Das ist das eigentliche Waschsymbol 30 Grad pflegeleicht und das Bügelsymbol bei Wolle bügeln. Diese beiden Symbole sind durch die Firma Genitext markenrechtlich geschützt. Das ist für den Privatgebrauch eigentlich überhaupt kein Problem, weil dieser markenrechtliche Schutz gilt nur für Menschen, die als Gewerbetreibende diese Pflegesymbole benutzen möchten. Und ja, bisher waren da nur große Firmen von betroffen, große Modehäuser, große Stoffhändler, die eben diese Pflegehinweise für ihre Kunden eingenäht oder eben auch Stoffballen bedruckt haben. Seit kurzem betrifft es auch Kleinunternehmer, die sich eine entsprechende Lizenz zur Nutzung dieser Pflegesymbole erwerben müssen. Das betrifft nicht nur Labels, die man in Kleidung näht, sondern auch Webseiten für Stoffverkäufer oder eben auch Kleidungsverkäufer, wo man diese Pflegesymbolhinweise dazu nutzt, um eben beim dem Käufer transparent zu machen, wie das Produkt zu waschen ist, sei es der Stoff, sei es das fertig genähte Produkt. Die liebe Kathleen vom Stoffladen Fabrikara hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass eben eine markenrechtliche Lizenz für diese Labels zu verwenden sind. Und ich habe daraufhin die beste Schwägerin der Welt, liebe Grüße gehen raus an die Daniela, gefragt, ob sie das für mich rechtlich prüfen kann, ob ich davon betroffen sein könnte. Und ihre Prüfung hat ergeben, dass es, nicht ganz rechtlich klar ist, wie das eben so häufig ist. Ich bin kein richtiges Gewerbe, ich bin kein Kleinunternehmer, es ist ein Freizeitprojekt und trotzdem verwende ich ja diese Symbole. Und auch wenn ich eine neue sogenannte Wortbildmarke erschaffen habe, kann es mir trotzdem im Zweifel passieren, dass ich abgemahnt werde. Und ja, das wollte ich eben verhindern. Und daraufhin habe ich die liebe Eva, die mir damals das Logo geschenkt hat, nochmal angesprochen, ob sie den Grafikdesignerin oder den Grafikdesigner, der das erstellt hat, nochmal ansprechen könnte, dass wir kleinste minimale Änderungen vornehmen. Und ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen. Die meisten von euch haben gar nicht gemerkt, dass das Logo ein kleines bisschen anders aussieht. So, ich hoffe, dass ihr jetzt wisst, warum quasi das geändert werden muss. Falls ihr auch Gewerbetreibende seid und ihr verwendet diese Pflegehinweise, dann habt ihr vielleicht jetzt auch noch den Hinweis wie ich, die sind markenrechtlich geschützt und über Genitext Germany kann man da eine Lizenz dafür erwerben. Oder man muss dann eben entsprechend die Kennzeichnung bei sich ändern. Und ganz zum Schluss kommt jetzt noch der Werbehinweis, weil ja die Constanze Inhaberin ihres Verlags ist und damit ja Eigenwerbung für ihren Verlag macht, Ihr wisst, ich mag Transparenz sehr gern. Die Konstanze hat in ihrer Freizeit teilgenommen. Es gab keine Gegenleistungen dafür, dass sie teilnehmen darf. Oder ich habe ihr irgendwas gezahlt, dass sie teilnimmt. Gar nichts. Sie hat ganz freiwillig und weil sie ein netter Mensch ist, teilgenommen. Und ich hoffe, das trägt mal wieder zur Transparenz bei. Und nun nach so viel Hausmeisterei viel Spaß beim Hören der Folge. Hallo Konstanze.
Hallo.
Herzlich willkommen in meinem Podcast.
Ja, danke, dass ich dabei sein darf.
Ich habe zu danken, dass du so freundlich zugesagt hast. Ich kann mich noch an meine E-Mail von, ich glaube im letzten Jahr habe ich dich schon angefragt, so erinnern, wo ich dachte, oh Gott, ob sie überhaupt zu einem kleinen Podcast wie mir ein Interview gibt. Und dann hast du ganz freundlich zurückgeschrieben, ja, aber gern.
Ja, na klar. Ich war nur überrascht, dass du so viel tatsächlich Vorlauf hast, weil ich hatte dann im Kopf irgendwie, oh, muss das jetzt demnächst sein? Dezember ist so voll. Aber du planst ja sehr weit voraus.
Ich plane tatsächlich etwas weiter voraus, damit ich nicht in diesen Stress komme, oh Gott, ich habe für nächsten Monat noch keinen Gast.
Ja.
Genau. Ja, du bist ja, wenn man so möchte, ein, darf man das so sagen, ein Urgestein der Bloggerwelt.
Ja, okay, ja.
Also dein Blog Nahtzugabe ist irgendwie, ja selbst für mich, die erst ganz neu bloggt, so ein, da geht man hin, wenn man wissen will, wie das läuft mit dem Bloggen und überhaupt, also auch zum Nähen und überhaupt, dann guckt man bei der Konstanze. Also ich bin relativ schnell, auch als ich über Nähblogs gestöbert habe, dann über Nahtzugabe, auch über dich quasi gestolpert. Also viele Verweise auf anderen Blogs, die irgendwie zu dir gegangen sind und genau.
Ja, das ist mir gar nicht so klar, weil ich ja im Moment gar nicht mehr so viel blogge auch, aber ja,
ist genau, toll. Genau, aber er ist ja noch online und man kann noch lesen.
Ja, und es sind fast 1000 Artikel, ich glaube 989 oder so. Das ist natürlich, da hat man natürlich auch zu fast jedem Thema schon mal was geschrieben.
Ja, also irgendwie, ja, also wow, das habe ich jetzt nicht nachgeguckt, so viele Artikel, ich bin beeindruckt. Ja, genau, aber du bist heute vor allem auch gestern natürlich auch, weil Nähen dein Hobby ist, aber auch, weil du einen Verlag gegründet hast. Text und Textilien heißt der.
Ja.
Und ich habe ja in meinem Podcast immer ein Thema des Monats und das soll heute auf jeden Fall das Monatsthema sein, dass wir darüber reden, wie du dazu gekommen bist und wie man so einen Verlag halt auch auf die Beine stellt quasi.
Ja.
Aber du hast ja schon gesehen, als erstes berichten eigentlich die Gäste immer erstmal so ein bisschen über das aktuelle Tagesgeschäft und der Nähmaschine.
Ja.
Und natürlich möchte ich auch gern von dir wissen, was ist aktuell bei dir so los unter der Nähmaschine?
Ja, nicht so viel Anspruchsvolles im Moment. Also mit dem Klamottennähen bin ich im Moment so ein bisschen, habe ich so ein bisschen einen Hänger. Das sind auch die fehlenden Gelegenheiten, was Neues anzuziehen zu brauchen. Also ich nähe seit Ewigkeiten an einem Kleid aus Breitkord, wo ich noch nicht so richtig sicher bin. Lampy von Named Patterns, das ist so ein relativ gerades Kleid mit so einem kleinen Kragen vorne geknöpft. Das könnte eventuell sein, dass der Stoff zu steif ist. Dann wird es wahrscheinlich eher ein Kordmantel. Mal schauen.
Okay. Dann disponierst du um.
Ja, mal sehen. Also dieses Lampy-Schnitt, der lässt sich eigentlich im Grunde auch wie ein Mantel tragen. Und ansonsten nähe ich im Moment wieder Patchwork, weil das so schön entspannend ist, einfach nur Streifen schneiden. Ich mache auch sowas, wo man nicht groß messen muss und aneinander nähen.
Mhm.
Das ist sehr, sehr schön, gerade weil man nicht so viel nachdenken muss, sondern sich einfach so ein bisschen durch die Stoffreste treiben lässt. Und dann sticke ich im Moment ganz viel, weil ich auch im Moment das Bedürfnis habe, Serien zu gucken oder mich irgendwie anders vor irgendwelche Medien zum Konsumieren zu setzen. Und sticken ist dabei ganz nett daneben bei. Also ich muss dann immer irgendwas nebenbei machen und stricken ist im Moment überhaupt nicht mein Ding, weiß ich auch nicht, seit ein paar Jahren nicht mehr, gar nicht mehr so richtig. Und sticken ist jetzt das.
Mhm. Ich frage erst beim Patchwork nach, also du sagst, du nähst da die Streifen so aneinander. Hast du dann schon ein Projekt im Hintergrund oder wird das eine Decke? Oder sagst du, nee, ich produziere jetzt erstmal einen neuen Stoff quasi, wenn man so möchte, oder ein neues Bild oder ein Ob?
Ja, im Moment mache ich was ganz Einfaches. Das soll dann wirklich so eine Überdecke werden, einfach nur aus blauen und weißen Stoffresten. Das ist nach einem japanischen Buch, Patchwork-Style von Suzuku Koseki. Die macht so ganz scheinbar zusammengewürfelt aussehende Decken, die aber sehr, also ich glaube, mit ihrem Farbgefühl, die schon sehr durchgeplant sind, das versuche ich so ein bisschen nachzumachen. Aber das ist technisch immer ganz einfach, weil man das schon auf Fließunterlage näht und dann nur noch zusammensetzen muss. Das ist also genau das Richtige. Ich habe hier riesige Tüten mit Stoffresten in passenden Farben um mich rum versammelt und greife dann immer rein und suche mir die Fetzen raus, die passen.
Da bin ich ja gespannt, wie das fertige Objekt dann aussieht quasi. Ja. Und beim Sticken, ist das was Neues oder hast du das schon irgendwie aus Schulzeiten schon mal gelernt oder früher dir schon mal beigebracht?
Ach, ich habe immer mal so Phasen auch mit Sticken. Das kann man im Blog eigentlich auch noch ganz gut sehen. Ich hatte mal so ein Jahresprojekt, da habe ich, glaube ich, jeden Monat so ein kleines Bildchen gestickt und solche Sachen. Oder auch die Stoffspielereien, das war so eine gemeinsame Aktion. Da war auch viel mit Sticken dabei.
Stimmt, bei den Stoffspielereien ist viel mit Sticken, da hast du recht. Ja,
die Aktion gibt es übrigens noch. Ich bin jetzt nur nicht mehr dabei, aber das wird wirklich noch weitergeführt. Und das ist auch immer so eine Phase. Also ich habe dann auch immer einen Schuhkarton mit Stickgarn da gehabt, musste gar nichts kaufen und konnte dann wieder loslegen. Und habe jetzt gerade so eine historischen Stickmustervorlagen im Netz auch entdeckt. Das wäre dann später für den Tipp auch das, was ich nennen wollte. Da gibt es nämlich so eine Seite, wo man die alle bekommen kann als PDF gescannt. Und das ist auch sehr schön. Also ich sticke jetzt ein Muster, was so ein bisschen aussieht wie Korallenäste aus den 20er Jahren.
Okay. Spannend, spannend. Ja, Sticken, das steht auch irgendwie noch so auf meiner Ausprobierliste. Also ich habe da überhaupt null Bezug. Also wir haben das an der Schule auch nicht gemacht. Also mittlerweile ist das eigentlich was Schönes, ne? Also
ja, genau.
Für den Handarbeitsunterricht. Aber nein, wir haben, ich weiß noch, eine Schürze genäht im Handarbeitsunterricht und damit war Handarbeit quasi erledigt. Die sollten wir mit Hand nähen. Und dann bin ich damit nach Hause gegangen, weil die Hausaufgabe war es, zu Hause fertig zu nähen mit der Hand. Und dann habe ich völlig verzweifelt meiner Mutter die gezeigt und die hat dann gesagt, so, wir holen jetzt die Nähmaschine raus.
Ja, echt.
Fertig. Genau. Ich weiß noch, dass ich eine relativ gute Note auf meine tollen Handnähte bekommen habe, die ja keine Handnähte waren. Also unser Lehrer hatte quasi auch keinen Blick dafür.
Ja, oh Mann, also, ja.
Tut mir auch leid, dass unser Werkenlehrer war einfach für Bohren und Sägen besser geeignet.
Ja, okay. Ja. Aber Sticken ist echt was Schönes. Also ich finde auch, dass man da gar nicht so viel Technik braucht. Wenn man freies Sticken macht, dann zeichnet man sich was vor und füllt das halt mit Faden aus. Und das ist eigentlich wie Malen. Und ich finde es auch voll okay, wenn das nicht aussieht wie in der Handarbeitsschule, so ganz akkurat, sondern man kann da gerne auch ein bisschen wild sticken und sich austoben.
Ja. Also das muss ich unbedingt auch nochmal ausprobieren, mal sehen, wann genügend Zeit dafür ist. Ja, für die Zuhörer, meine aktuellen Projekte, die sind eigentlich allen bekannt, weil ich schon eine Weile an auch den frickle. Also ich bin auch nicht so jemand, der so viel produziert, sondern eher guckt, was er braucht. Aber ich kann verkünden, mein Mantel aus der Border, der 115-Mantel aus der Januar-Ausgabe ist vollendet. Er hat sein Ende gefunden. Aber ich brauchte auch 3 Nähwochenenden, sonst hätte ich es nicht gepackt. Also hier zu Hause alleine konnte ich mich nicht aufraffen. Ich brauchte den Support von den anderen Frauen, die sagen, tschakka, und der nächste Schritt, du schaffst das.
Ja, ja, kann ich verstehen.
Ja, und gerade dieses, ich habe nicht gefüttert, weil ich hatte so einen Double-Face-Stoff von Walkie Talkie Studios und ja, hätte schade gefunden, die schöne Innenseite mit dem Futter zu verdecken und habe dann quasi alle Innennähte mit so Paspelband eingefasst und es sieht jetzt sehr schön aus, aber Leute, ich sag's euch, das war die Hölle. Also wenn ich das nochmal mache, dann werde ich erst denken und dann nähen. Ich hatte den Mantel nämlich schon fast zusammengesetzt und dann ist mir aufgefallen, es wäre doch schön, wenn das so eingefasst wäre. Und das nächste Mal werde ich erst denken und ich glaube, bei den einzelnen Schnittteilen wäre es einfacher gewesen, das zusammenzusetzen, aber schon so zusammengenäht und diesen schweren Stoff und den Mantel unter der Nähmaschine, es war, naja, ich habe es geschafft. Und der von meiner Tochter ist auch fertig geworden. Dann können wir jetzt demnächst in einen Partnerlook gehen. Ein kleiner Minimantel quasi. Genau. Und ansonsten, ja, stricken geht es mir auch gerade so. Also ich stricke tatsächlich ab und zu mal und versuche da monogam zu sein, weil umso mehr Strickprojekte ich aufmache, desto erdrückender werden die. Und ja, da bin ich gerade am Tuch Nummer 2 von Rosa P. Da hatte die Frau Buxen, die Jenny, hatte da so einen Call gemacht dazu, so ein Knit-Along. Mhm. Aber ich hänge trostlos hinterher. Das Finale der Herzen habe ich auch verpasst. Also ich konnte mich aber in letzter Zeit überhaupt nicht aufraffen. Weil jetzt kommt so ein Muster, da wird so eine Pseudo-Verzopfung gemacht und das ist echt gar nicht so leicht, diese Maschen ineinander zu verknoten. Und ja, hat mich die Motivation etwas verlassen gerade. Vielleicht kommt die wieder. Und dann habe ich so tatsächlich zum ersten Mal Seife gegossen in meinem Leben.
Also, das ist ja spannend.
Ich wollte es erst selber machen, die Seife, also ganz selber. Und dann habe ich mir so ein paar Videos angeguckt und an für sich ist Seife machen so rein vom Prozess her gar nicht schwierig. Also man sollte Schutzbrille tragen, weil man ja mit so einer Lauge rummacht. Aber tatsächlich habe ich dann doch gescheut vor diesem Verseifungsprozess, den man ja anstößt mit diesem chemischen Prozess. Und der passiert ja ruhend. Also man mixt die ganzen Ingredienzien zusammen und dann tut man das in ein Behältnis und dann entsteht dieser Verseifungsprozess und da lässt man das quasi 3-4 Wochen stehen, quasi, diese Seife, und dann verseift die sich. Und wenn ich alle Anleitungen richtig verstanden habe, dann ist das günstig, wenn man diesen Verseifungsprozess in einem etwas größeren Gefäß vonstatten kommen lässt, weil dann diese Verseifung besser funktioniert, als wenn man das schon in kleine Förmchen so gießt.
Aha.
Also besser ist quasi, ich sag jetzt mal, wie eine Kuchenform zu nehmen und dann die Seife dann daraus zu schneiden quasi. Und da habe ich gedacht, nee, das ist mir alles zu kompliziert und dachte, ach, dann machst du Seifen gießen und das hat sehr gut funktioniert. Das ist wirklich, also schön, wenn man mit Seife rumpanschen will, ist das, glaube ich, ein guter Start, um reinzukommen in dieses, ich mache meine Kosmetikprodukte selber. Also ich habe mir Rohseife organisiert und die dann warm werden lassen. Das ging auch ganz gut und dann gegossen. Also das einzige Problem, was ich hatte, und ich habe auch noch keine Lösung. Also ich habe zwar auf Instagram, haben mir ganz viele Leute geschrieben, und du musst das so machen und so machen, es hat alles nichts funktioniert, ist, wenn man das so reingießt, dann entstehen so Bläschen durch das Erhitzte und dann rührt man natürlich ja auch, dass sich das gleichmäßig. Und ich habe noch keinen Trick, also ich habe alle Tricks, die mir genannt wurden, sind Öl reingießen, klopfen, wurde gesagt, mit einem Wattetuch versuchen, die Bläschen aufzunehmen. Hat alles nichts funktioniert. Ging nicht. Also falls noch jemand da draußen, der dazuhört, den Endtrick hat, wie man diese Bläschen verhindert, her damit. Ich nehme es gerne. Aber ansonsten hat es großen Spaß gemacht. Es ist wirklich relativ schnell. Man kann in relativ kurzer Zeit so rum sehr viel Produkt entwickeln. Ich habe dann noch so mit Kräutern, also mit so, also ich habe mir so Grobschnitt-Tees geholt, so Zitronenmelisse und Lavendel, da gibt es so Grobschnitt und das sieht echt fein aus, wenn das da drin ist. Also bin sehr zufrieden damit. Also Seifengießen geht gut. Okay. Und Konstanze, wie ist denn das bei dir mit den Projektplanungen? Es gibt ja so verschiedene Typen. Manche, die haben so einen ganzen Kopf voller Projekte. Manche, die müssen erst eins abschließen, bevor sie sich ein nächstes suchen. Zu welchem Projekttyp gehörst du?
Ich habe meistens mehrere parallele Projekte beim Nähen und auch noch so ganz viel im Kopf oder eigentlich Stapel. Also meine Methode ist immer, dass ich Schnitte raussuche und den entsprechenden Stoff, aus dem es dann entstehen soll, und das dann staple. Und diese Stapel türmen sich dann erstmal auf dem Bügelbrett und das wird dann abgearbeitet, oft aber auch nicht. Also vieles bleibt dann auch gestapelt und bis zum Herbst und wird dann wieder umgestapelt und anders zusammengefügt. Also manchmal ist das eigentlich auch wie diese Planung.
Okay.
Sich Projekte ausdenken, was mit den vorhandenen Stoffen und Schnitten denn machbar wäre. Und dann ist halt die Jahreszeit oft dann doch anders als zur Planungszeit und dann wird es manchmal nichts.
Ja, und was ist aktuell auf deinem Stapel?
Also aktueller Stapel sind schon Sommersachen. Ich versuche das so ein bisschen vorzugreifen, damit das überhaupt halt in der entsprechenden Saison noch fertig wird. Und da habe ich zwei Christops geplant. Das ist ein Schnitt von Stox Patterns aus Berlin. Das ist im Grunde wie so ein T-Shirt, aber aus Webstoff. Da kann man sehr schön aus so ganz dünnen, feinen Webstoffen nähen. Das ist, wenn es sehr heiß ist, sehr gut zu tragen und hat einen ganz interessanten Kragen mit so einem Streifen, der in sich verdreht wird. Das sieht auch total gekonnt aus. Also T-Shirt in schick gewissermaßen. Und
Okay.
dann wollte ich ganz lange mir mal diesen Rock Fumeterre von Dear and Dough nähen. Das ist so ein ausgestellter Rock mit Taschen vorne, der so ungefähr bis knapp zum Knöchel geht. Gibt es mit Knöpfen oder ohne Knöpfe? Das war eigentlich auch schon seit 2 Sommersaisons ungefähr so in der Grobplanung. Und jetzt habe ich den Schnitt tatsächlich gekauft, habe einen Stoff dafür, der auch schon vorgewaschen ist und ist gestapelt. Und ich hoffe, dass das in dieser Saison was wird.
Die Wahrscheinlichkeit wächst quasi,
Ja, genau.
dass es
Also die
umgesetzt wird.
Voraussetzungen sind schon da.
Sehr
Allerdings
schön.
möchte ich die Version mit den Knöpfen machen und ich habe unter Garantie keine 10 passenden Knöpfe dafür. Das könnte dann die Fertigstellung noch mal um ein halbes Jahr verzögern, wie ich mich kenne, aber wir werden sehen.
Das kenne ich auch, das Problem. Ich habe so einen Mantel, der seit letztes Jahr fertig, Februar, also seit einem Jahr schon fertig ist und der hat auch noch keine Knöpfe.
Ja.
Was soll ich dazu sagen?
Ja, geht mir auch sehr oft so.
Ich bewundere ja Leute, die dann den Mut haben zu sagen, dann nehme ich 10 unterschiedliche Knöpfe und mache das zu einem Designelement. Aber ich bin dann so nerd, ich hätte dann gerne wirklich. Ich bin so nerd, ich kann das nicht. Ich
Ja,
bewundere
ach,
das, wenn jemand das kann.
das gab's mal in den 90ern schon. In den frühen 90ern war das mal total schick eine Zeit lang. Vielleicht mache ich das bei dem Rock auf, weil 10 unterschiedliche schwarze Knöpfe in passender Größe habe ich bestimmt.
Also
Mal
vielleicht ist
schauen.
es ja was.
Ja.
Bei mir kommt dann so ein innerer Zwang. So die meisten sagen ja, der innere Monk kommt dann raus. Ja, so ist das bei mir. Ich ertrage das nicht. Ich muss das
Ja.
dann richtig machen.
Ja.
Ist das total bekloppt eigentlich?
Ja,
Weil
oder
es,
stoffbezogene Knöpfe.
oh ja, das ist natürlich auch was, wenn man da, das
Die
hat
kann man
natürlich
auch
auch.
selber machen.
Ja.
Das ist manchmal auch noch so ein Notbehelf. Das passt eigentlich fast
Das,
immer.
ja, die Stoffreste, Verschnitt bleibt ja meistens genug übrig. Ja. Das stimmt. Das habe ich auch noch nie gemacht, die Knöpfe selber bezogen. Aber ich denke manchmal, das wäre doch echt cool. Und so schwer ist das, glaube ich, gar nicht, die Knöpfe zu beziehen, oder?
Ja, da gibt es ja so eine Sets von Prüm, womit man das macht. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Und man kann das natürlich auch wirklich basteln. Das steht in älteren Handarbeitsbüchern, so aus den 50er Jahren. Da gibt es dafür noch Anleitungen. Das ist dann auch im Grunde den Stoff vielleicht ein bisschen verstärken mit Einlage, falls das was Dünneres ist und dann so über den irgendeinen Knopfrohling, also praktisch einen Bettwäscheknopf oder sowas ziehen und
Ziehen,
dann
ja.
von hinten was dagegen nähen.
Ach, cool.
Also ganz simpel und das funktioniert auch, sieht auch gut aus.
Ja. Die haben sich zu helfen gewusst damals.
Genau.
Dann bin ich sehr gespannt auf den Rock und auch auf die T-Shirts. Da mal sehen. Ich drücke die Daumen, dass es im Sommer, dass du es im Sommer selber tragen kannst.
Ja.
Aber ich kenne das. Man hat so diese ganzen Pläne im Kopf und dann, dann bleibt es so ein Plan. Ja.
Ja, aber Pläne sind doch immer das Schönste
Ja,
eigentlich.
irgendwie, und sie verbreiten ja auch schon ein bisschen Vorfreude, finde ich.
Ja,
Ja.
genau.
Ja. Ich versuche mich dann manchmal so ein bisschen mit diesen kleinen Sew-Alongs und Knit-Alongs so ein bisschen anzuspornen quasi. Und tatsächlich mache ich beim Blog von Amber Light Label, die hat Bloggeburtstag, ich glaube, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, ist der 12. Geburtstag von ihrem Blog. Und sie macht jetzt so eine, also sie hat ja dieses ganze Jahr so eine Geschenkbeutelaktion, dass man jeden Monat, also das hat sie sich vorgenommen und hat andere dazu eingeladen, jeden Monat einen Geschenkbeutel zu nehmen und zu nähen, um dann Weihnachten genügend, ja, um nicht mehr in Papier einpacken zu müssen, sondern alle Geschenke in Geschenkbeutelchen quasi, selbstgenähte Geschenkbeutelchen einpacken zu können. Und zu ihrem Blockgeburtstag macht sie jetzt so eine Tauschparty quasi. Also wir nähen in einem Zeitraum den Beutel und dann aber wird er getauscht zu jemand anders. Und
Oh ja, schöne Idee,
das mag ich
ja.
ja total gerne, sowas. Also ich habe mich angemeldet und hoffe, dass ich die Frist
Oh
einhalte.
ja.
Aber wenn ich weiß, jemand anders wartet darauf, das ist, glaube ich, ein guter Ansporn. Und ansonsten ist es Nähen tatsächlich noch ein bisschen von der Hochzeit geprägt. Also der Mantel ist ja nun fertig. Jetzt am Wochenende, jetzt das Wochenende, was jetzt war, also von der Aufnahme, wann Veröffentlichung, ach, wir sind in so einem Zeitstrudel da immer drinne. 2 Wochen vor der Veröffentlichung des Podcasts ungefähr, ist auch das Brautkleid abgeändert worden und jetzt habe ich genügend Schleppe und Reststoffe und habe daraus schon eine Vorlage für eine Klatsch- und für Ringkissen mir daraus ergattert quasi. Also da wird noch eine passende Handtasche und oder Klatsch, ja, kann man das als Handtasche bezeichnen, Klatsch halt. Und passende Ring, ein passendes Ringkissen noch genäht. Das ist auch schon zugeschnitten, es muss nur noch, da oben liegt es, zusammengenäht werden. Und ansonsten geht es mir eigentlich genauso. Ich habe es nicht auf dem Bügeleisen liegen, aber wenn ich mir einen Stoff kaufe, weiß ich eigentlich schon ungefähr, was ich damit anstelle. Und ich habe so ein paar Stoffe hier liegen. Also ich würde gerne mein Stash ein bisschen reduzieren. Und ich habe noch so eine Mind-the-Maker-Viskose hier, wo ich genau weiß, da soll das Kleid Nummer 19 von Unidesign draus werden. Und ich habe noch so einen schönen Bordürenstoff, wo ich mir auch gerne einen Rock draus nähen wollte. Also ja, und die liegen hier so und ich denke, oh, mal sehen, ob sie diese Saison vernäht werden für den Sommer. Also ich bin auch schon im Sommer, was so meine privaten Projekte angeht. Und beim Stricken so als nächste, ich hatte, das ist jetzt sogar schon 2 Jahre her, ich hatte mir mal einen Easy Crescent Sweater genäht. Das ist eigentlich, sind das nur Rechtecke, die man dann näht, also gestrickt, nicht näht, gestrickt und die näht man dann hinterher zusammen und hat einen Pullover, also ganz easy. Die Ärmel werden auch so ein bisschen wie so ein Trapez nur gestrickt und unten ein Bündchen dran und dann auch irgendwie, also total easy. Und den habe ich in der Waschmaschine gecrashed. Den habe ich aus Versehen bei 30 Grad gewaschen statt Handwäsche. Dann war er verfilzt und steinhart. Und ja, ich habe die Wolle hier liegen und er wartet darauf, nochmal neu hergestellt zu werden, weil so war echt super. Genau, so war echt super. Und es sind nur rechte Maschen. Vier simple Vierecke. Es wäre auch so ein schönes Mindless-Projekt, wo du sagst, ja, so ähnlich wie, ich setze mich vor den Fernseher, ich muss da gar nicht hingucken, die rechten Maschen flutschen dann so. Genau so. Aber vorher, wenn ich den jetzt anschlage, wird das Tuch von Rosa P. nie fertig. Von daher versuche ich mich gerade noch selbst zu disziplinieren.
Ja, sehr gut. Geht mir auch so. Also ich will nicht zählen, wie viele angefangene Strickprojekte ich hier noch habe, die mich aber im Moment gar nicht reizen.
Ja, es beruhigt mich, dass es das auch woanders auch so gibt. Letztes Jahr hat mich das total erschlagen. Da hatte ich auch so, ich glaube, 3 oder 4 verschiedene Strickprojekte und ich war dann so blockiert und stand vor diesem Projekt und dachte, welche machst du denn jetzt als nächstes weiter? Und ach, da müsstest du jetzt Maschen aufnehmen. Ach nee, keine Lust. Da fängt jetzt das Muster an. Da müsstest du dich auch wieder damit beschäftigen, wie man das strickt. Beim Strickprojekt Nummer 4 wäre die Ferse von der Socke dran gewesen. Oh, Ferse stricke ich nicht so gerne. Und dann habe ich gar nichts weitergemacht, obwohl eigentlich genügend Zeit gewesen wäre. In der Zeit, wo ich drüber nachgedacht hätte, hätte ich schon längst mich in den Muster eingelesen. Ne? Was war, ja. Von daher versuche ich das etwas besser dieses Jahr zu machen. Mal gucken. Jetzt ist erst März. Und gibt es bei dir Neuzugänge zu Hause? Hast du dir was gegönnt?
Ja, nicht so richtig. Also ich habe tatsächlich für die Sommerpläne Stoffe bestellt. Da hatte ich mal wieder das Bedürfnis, nochmal Stoff zu kaufen, obwohl es hier ja mehr als genug Stoff gibt in diesem Haushalt. Und ich habe Stickgarn bestellt, weil das vor Ort manchmal ein bisschen schwierig ist. Da gibt es dann bestimmte Farben nicht oder nicht in ausreichender Menge. Und da habe ich mal was bestellt bei Handarbeiten Kess in Essen sind die, glaube ich. Das hat sehr gut funktioniert, weil die alle Garnsorten in allen Farben haben zu vernünftigen Preisen und für relativ wenig Porto. Und es war am nächsten Tag da. Also das war ein Traum.
Ein Luxus.
Ja.
Und hast du einen Stoffdealer des Vertrauens?
Also für solche einfarbigen Standardstoffe bestelle ich meistens beim Roten Faden in Aachen. Die haben einen total tollen Batist, den habe ich für diese Sommertops bestellt. Der ist ganz fein und seidig, also so ein ganz, ganz leichter, glatter, sehr schöner Stoff, gibt es in verschiedenen Farben. Und dann haben die gute einfarbige Jerseys, also so ein Baumwoll-Jersey und ein Viskose-Jersey gibt es da und so diese typischen Hosenstoffe und so eine Viskose-Gabardine, die so ein bisschen fließender ist. Also von Standardstoffen in einfarbig ist das da wirklich total klasse vom Angebot her.
Ja, und wenn es gemustert werden soll, was ist dann dein Stoffdealer des Vertrauens?
Wenn es gemustert ist, also ich fliege auch eher immer auf Muster, da halte ich mich aber extrem zurück, weil ich wirklich sehr viele Musterstoffe schon habe und man kann ja in Berlin auf den Maybachmarkt gehen, wo es Stoffe gibt, 2-mal die Woche Und da habe ich wirklich größere Vorräte und versuche mich sehr, sehr am Riemen zu reißen und jetzt nicht noch irgendwas zu bestellen und möglichst nicht mehr dazu zu kaufen. Also mir fehlen immer eher die einfarbigen Stoffe zum Kombinieren.
Ja, das kann ich total nachvollziehen, was du sagst, weil die Muster, die locken einen ja so, ne? Und man
Ja,
denkt so,
ja.
und bei mir kommt dann auch manchmal so, wenn ich ihn jetzt nicht kaufe, nächstes Jahr wird es ihn nicht mehr geben oder so, weil
Ja,
die haben ja
genau.
wirklich so, das ist ja wie Kollektion oder Saisonware manchmal so.
Ja.
Und das ist ja auch tatsächlich dann so, dass es das, manchmal wird es dann nochmal aufgelegt, aber meistens gibt es die dann nicht mehr. Und dann verführt das noch mehr, finde ich, den sich schnell zu ergattern in irgendeiner Menge, die für alles geht. Bei mir sind das
Ja,
meistens, ich
genau.
kaufe dann meistens 2 oder 2,5 Meter so zur Sicherheit. Und
Ja,
dann liegt.
exakt. Ja.
Genau, so.
Ja. Mir tut es auch gar nicht leid, dass ich so viel Stoff habe, weil ich mag die ganzen Stoffe auch immer noch und es ist halt
Ja.
auch sehr schön, wirklich einfach aus dem Vorrat nähen zu können und dann
Natürlich.
neue Ideen zu haben und das
Ja.
verwirklichen zu können. Aber
Ja.
richtig viel mehr muss es jetzt wirklich nicht werden.
Ja. Das stimmt. Und dann ist so Uni-Stoff tatsächlich, also wo man das Muster dann auch zu kombinieren kann, ne? Also man kann ja sich nicht nur Kleidchen nähen, die von oben bis unten gemustert
Ja.
sind. Das ist ja auch, hat ja dann auch irgendeine Langweiligkeit, wenn man so möchte, ne? Aber ja, dann ist das natürlich eine gute Sache. Stoffdealer des Vertrauens ist immer gut. Und bist du von Berlin, wo es ja eigentlich, wo man mir meinen könnte, da gibt es alles, bestellst du aus Aachen quasi?
Ja, das ist ja, es ist ein bisschen idiotisch, das stimmt.
Nicht
Wahrscheinlich
idiotisch, sag
würde
doch
man das
sowas
schon,
nicht.
ja, doch, man würde es wahrscheinlich hier auch bekommen. Ja, aber es ist halt toll, die haben halt diese Standardqualitäten, da weiß ich, wie die sind und haben die dann irgendwie in 10 verschiedenen Farben.
Ja.
Andererseits brauche ich natürlich keine 10 verschiedenen Farben. Ich brauche vielleicht so 2, die mir gefallen und der Rest, also was weiß ich, grün oder gelb oder so, ist ja uninteressant dann für mich.
Weißt du es, was dich vielleicht irgendwann mal
Ja.
noch wippt?
Naja, unwahrscheinlich, aber es stimmt. Also mit etwas rumfahren und in verschiedenen Läden gucken, könnte man das sicherlich hier auch irgendwo bekommen.
Auf der anderen Seite finde ich es ganz gut, wenn du weißt, okay, das passt auf jeden Fall, ne? Also das taugt dir einfach quasi.
Ja.
Dann ist es ja auch gut, wenn man sich darauf verlassen kann, ne?
Ja.
Was habe ich schon online bestellt und dachte, wo es ankam, ach herrje, das fühlt sich ja ganz anders an, als es so optisch von der Beschreibung her vielleicht auch wirkte, ne?
Ja.
Und dann ist es ja gut zu wissen, okay, da weißt du eigentlich fast schon zu 100%, das fühlt sich so an und es hat die Qualität, die du dir wünschst, ne? Und ob es klimatechnisch so viel besser ist, wenn du stundenlang in Berlin durch die Gegend gondelst, um irgendeinen Stoff zu finden, der dir taugt.
Ja, weiß ich auch nicht.
Können mal die das gern berechnen, ausrechnen da. Und uns mitteilen. Ja, bei mir ist auch nicht so viel Neues eingezogen. Stoff schon gleich gar nicht. Tatsächlich nur so Krimmelkram, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe mir mal verschiedene Einlagen zur Stabilisierung, weil ich mit dem Chiffon vom Kleid und dem, ich weiß gar nicht, aus was die Unterlage, was das für ist, das ist kein Chiffon von dem Kleid. Satin wahrscheinlich, nehme ich an. Also ich war mir unsicher, mit was man das so gut stabilisieren kann und habe mir so verschiedene Einlagetypen bestellt. Also ganz klassische H100 irgendwas, die einfach fest ist, aber ich habe mir auch so Style Wheel und ich habe mir auch meine Schabrackeneinlage bestellt, weil ich schon immer mal wissen wollte, wie eine Schabrackeneinlage sich anfühlt. Wow, ist die fest und wie eigentlich, wie als ob man, also kann ich mir echt vorstellen, also falls ihr euch auch fragt, wie sich eine Schabrackeneinlage anfühlt, könnte ich mir vorstellen, für so ein Käppi vorne
Schirm.
für diesen Schirm, der so fest ungefähr ist, eine Schabrackeneinlage. Fühlt sich auch ähnlich, also fühlt sich nicht an wie Pappe, also meine fühlt sich jetzt eher wie Plastik an, aber ist richtig steif, fest. Genau. Aber weiß ich das jetzt auch mal, wie sich so eine Schabrackeneinlage anfühlt? Wollte ich
Ja,
schon
habe
immer
ich
mal
auch noch nie
wissen.
verarbeitet.
Ich überlege tatsächlich, also wahrscheinlich werde ich es für ein Käppi dann nehmen, für die Kids, also für den Schirm quasi vorne, dass der schön absteht und da schön die Sonne quasi die Augen schützt. Dafür kann ich es mir gut vorstellen. Für eine Tasche kann ich es mir gar nicht vorstellen. Also das, ich wüsste nicht. Das ist so steif. Also, ja. Vielleicht so für ein Kostüm noch, könnte ich es mir gut vorstellen, wenn man irgendwie Flügel oder so an ein Kostüm dran dengeln möchte, wenn man so richtig schön steif davon abstehen haben will. Vielleicht nächstes Jahr, wenn die Kinder sich die Kostüme anfangen zu wünschen von mir, dann habe ich da Material zum Einarbeiten. Und ansonsten tatsächlich Knöpfe. Druckknöpfe für den Mantel habe ich mir ganz klassisch von Prim so zum Handeinnähen. Manteldruckknöpfe, nichts Besonderes in Metallfarben, also Silber. Metalloptik. Und ein Magnetverschluss für die Klatsch, auch ganz klassisch, so Silber, Magnetoptik, nichts Besonderes. Und ansonsten war ich tatsächlich mal abstinent. Kommt ja nicht so oft vor. Manchmal erzähle ich auch stundenlang, was ich so geshoppt habe, aber so eine Hochzeit, Leute, ich sag euch, kostet echt viel Geld. Ja, da spart man dann quasi beim Hobby. Danach dann wieder. Ja, dann lass uns mal zu deinem oder zum Thema des Monats kommen, du, und zum Hauptthema ja von dir, wenn man so möchte, zu deinem Verlag. Und ja, vielleicht machen wir so eine kleine Reise von der Idee zur Umsetzung, zum aktuellen, vielleicht so was aktuell bei dir so im Verlag los ist. Aber wie kamst du auf die Idee, ein Verlag rund um, es ist ja gar nicht rund ums Thema Nähen, sondern rund ums Thema Textilien quasi zu gründen?
Ja, das geht eigentlich darauf zurück, dass ich das, was es gab auf Deutsch, immer ein bisschen unbefriedigend fand. Also, dass mir das Thema Nähen halt auch zu wenig ist. Ich habe vor mittlerweile 10 Jahren mal für den Buchverlag für die Frau so einen Nähratgeber geschrieben und dann später noch 2 weitere Bücher auch übers Nähen, also so die klassischen Anleitungsbücher. Und das ist ja das, was es auf Deutsch meistens gibt. Es gibt ja so eine Handvoll Verlage und die machen halt Anleitungsbücher, wo dann einzelne Projekte drin sind. Und es soll möglichst alles relativ einfach und schnell umzusetzen sein. Richtet sich ja auch meistens eher an Anfänger und so anspruchsvollere Sachen. Da ist es immer schon schwierig, weil dann die Käufergruppe zu klein ist. Und ich finde aber, dass es, also erstens könnte es ja auch Anleitungsbücher für Fortgeschrittene oder mit Spezialwissen geben. Da gibt es ja auch genügend Leute, die das vielleicht mal interessiert. Und zweitens bedeutet Textilien für uns ja eigentlich noch viel mehr, weil in der Geschichte und in der Kultur sind Textilien ja einfach überall präsent. Also wir haben ja alle ständig damit zu tun. Und ich finde, das ist so ein bisschen so ein unterbelichtetes Thema. Es gibt so viel zum Beispiel über Nahrungsmittel und über Essen mittlerweile. Man kann so viel Wissen da erwerben oder sich spezialisieren. Oder es gibt so viel Geschichten über die Geschichte einzelner Nahrungsmittel oder die Herstellung, über die Weintradition in Ort XY oder, keine Ahnung, die Käsetradition irgendwo anders. Und ich finde, dass es was Adäquates, also was dementsprechend ist, eigentlich auch über Textilien geben könnte, weil Textilien ja für unser Leben einfach auch so eine ganz breite Bedeutung haben und wir da auch so viele Gefühle und Erinnerungen und andere Dinge damit verknüpfen. Und ich finde, das könnte sich alles auch in Büchern abbilden. Und ich habe immer gefunden, dass es im englischsprachigen oder im französischsprachigen noch eher solche Bücher gibt, die dann auch in seltenen Fällen auch mal ins Deutsche übertragen werden. Aber irgendwie fand ich, auf Deutsch fehlt das. Und da ich das gerne selber hätte, habe ich gedacht, okay, wenn das keiner macht oder nur mal ab und zu, dann mache ich das halt.
Ja. Und wie gründet man dann einen Verlag? Also wie bist du vorgegangen? Hast du deinen Job über Bord geworfen und alles da reingeworfen? Oder wie bist du vorgegangen bei der Verlagsgründung dann?
Ja, das hat eigentlich mit dem Stofflexikon angefangen, Stoff und Faden, das Materiallexikon, was vielleicht einige kennen. Das ist so ein kleines blau-weißes Buch im Handtaschenformat mit 150 verschiedenen Stoffen und wie man sie näht und verarbeitet. Und dieses Projekt, das war mal so ein Versuchsballon, weil ich eben diese Verlagsidee hatte. Und aber natürlich, ich komme ja auch nicht aus der Branche, ich bin Literaturwissenschaftlerin eigentlich. Also habe schon was mit Büchern zu tun, aber nicht damit, wie man sie herstellt und verkauft.
Ja.
Und da dachte ich halt, naja, ich versuche es mal mit einem Projekt, wo ich denke, das kann man ganz gut umsetzen, wo ich denke, das ist relativ viele Leute interessiert. Das war nämlich auch sowas, wo ich dachte, ah, das möchte ich eigentlich haben, wieso gibt es das denn nicht?
Ja.
Und dann hatte ich so ein bisschen Leerlauf. Ich hatte meine Doktorarbeit abgegeben und eigentlich sollte die innerhalb von, ich glaube, 3 Monaten begutachtet sein, dass man dann auch die Verteidigung macht und das Ding los ist. Aber das hat halt bei mir nicht so geklappt, weil mein Prof dann erstmal ein Auslandssemester gemacht hat, der das betreut hat. Und
Ist.
irgendwie hat sich das ewig hingezogen. Das hat sich schon ziemlich schnell abgezeichnet, dass das so schnell nichts wird. Und da hatte ich im Grunde ein Dreivierteljahr Leerlauf und dachte, so, was mache ich denn jetzt? Ich kann mich nicht richtig bewerben, weil das ja nicht, ich habe ja da noch kein Ergebnis und irgendwie, was mache ich jetzt zwischendurch? Und ich war dann auch gerade so im Schreiben drin, weil diese Arbeit zu schreiben war natürlich auch ganz intensiv, dann auch gerade in der Schlussphase. Da ist man ja sozusagen wie so ein kleiner Hamster im Laufrad, der gar nicht mehr aufhören kann mit dem Arbeiten und Schreiben und Recherchieren. Und da war es dann ganz gut in diesen 9 Monaten, die da praktisch frei waren, dieses Buchprojekt anzugehen. Und da habe ich es einfach mal probiert. Das war dann was, was vom Umfang her relativ überschaubar war und von den Druckkosten und den anderen Kosten, die sowas verursacht, auch relativ überschaubar. Und da dachte ich, probiere es einfach mal.
Und hattest du dann schon also hast du dann deinen Eigenverlag dann schon Text und Textilien genannt oder also wie kam es zu diesem Namen?
Das war dann irgendwie eine Eingebung. Also ich wusste, ich muss es irgendwie nennen. Das braucht ja einen Namen. Das Buch war quasi fertig. Es braucht einen Namen. Und ich muss mir auch überlegen, auf was für eine Webseite das so kommt. Ich glaube, ich hatte erst Stoff und Faden auch einfach als Webseite. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Das ist schon ein bisschen länger her jetzt wieder. Und ich weiß nicht, dann ist es mir irgendwie so zugefallen, dass das ganz gut, dass es eigentlich ganz gut passt.
Und hast du dann das Buch erstmal nur online vertrieben auf der eigenen Website oder wie geht man dann auf Buchläden? Also wie kommt es überhaupt in Buchhandel, so ein Buch?
Ja, das ist eigentlich so. Ich habe tatsächlich angefangen, das über mein eigenes Blog zu vertreiben. Und dann hat es aber nicht lange gedauert, weil das schon ziemlich eingeschlagen ist, dass dann der Buchgroßhandel auch darauf aufmerksam geworden ist. Also, dass Buchhändlerinnen und Buchhändler, die das bestellen wollten, also weil sie von Kundinnen gefragt wurden, die dieses Buch haben wollten, festgestellt haben, ah, das hatte ja der Großhändler gar nicht, der uns beliefert und dann praktisch dem Großhändler zurückgemeldet haben, das hätten wir gerne, besorgt das doch mal. Und so ist das dann in Gang gekommen. Also im Grunde ist es so, dass man, wenn man in die Buchhandlung möchte, dass eine wichtige Voraussetzung ist, dass der Buchgroßhandel, der die Buchhandlung beliefert, einen im Programm hat, damit das für Buchhandlungen unkompliziert ist, das zu bestellen. Also das einzelne Bücher beim Verlag direkt zu bestellen, das geht zwar auch, das machen nette Buchhändlerinnen und Buchhändler auch, aber das ist halt ein Riesenaufwand, weil das ja dann erstmal Mail schreiben, also erstmal recherchieren, Mail schreiben oder irgendwie sich fragen, was kostet das überhaupt und dann noch eine Einzelrechnung bearbeiten über irgendwie, keine Ahnung, das sind dann ja vielleicht nur 10 € oder so. Das ist unglaublicher Aufwand und wenn man beim Großhandel gelistet ist, dann ist das halt auch möglich, so ein Buch über Nacht zu bestellen, wie man es halt kennt aus den Buchläden. Und das ist schon eben so ein wichtiger Meilenstein, wenn man das geschafft hat, da reinzukommen.
Ja, und du gleich mit deinem Erstlingswerk
Ja,
quasi im
das war, also es
Eigenverlag.
war wirklich so
Da
ziemlich gut, hat ziemlich gut geklappt.
kannst du echt mega stolz auch sein, ne?
Ja.
Also ich kenne das Büchlein auch, ich habe kein Exemplar hier, aber ich habe es auf Nähtreffen, lag schon immer mal so zum Angucken und dachte, ach, das ist ja auch was Nettes. Also
Ja, genau.
es wird heute, es geht noch rum, dass man das Buch, also dass
Ja.
das so quasi in die eigene Bibliothek gehört,
Ja,
quasi.
das verkauft sich auch nach wie vor ziemlich gut, erstaunlicherweise.
Und dann warst du im Großhandel quasi angekommen. Die kaufen ja, könnte ich mir vorstellen, ja dann gleich so eine Grobmenge ab, dass die das auf ihrem eigenen Lager dann haben. Oder wie läuft das?
Ja, ich bekomme da Bestellungen immer, je nachdem, halt auch wie die Nachfrage ist. Das sind so zwischen 10 Bücher und sind es auch schon mal 190 Bücher. Da gerate ich dann etwas ins Schwitzen, weil das überhaupt nicht mehr in einen Karton reinpasst. Also das ist irgendwie so ein Algorithmus da bei denen intern, der berechnet, wie viel man braucht. Und dann wird da eine Bestellung ausgelöst und ich verpacke es in einen Karton und schicke es hin und die verteilen es weiter. Also das mache ich noch selber. Wenn man professioneller und größer ist, dann hat man dafür auch einen Vertrieb. Also dann lagert man die Bücher nicht selbst bei sich, sondern hat so einen Buchvertrieb, der ganz viele Verlage hat. Die haben einen Riesenlager und machen diese Bestellungen fertig.
Mhm. Ja. Und bist du noch bei der Druckerei, die damals auch die erste Auflage quasi gedruckt hat? Also,
ja, tatsächlich, ja. Die sind preislich immer noch ganz gut, haben auch im Moment noch nicht mit diesem Papiermangel zu kämpfen, offenbar, von dem ja so viel die Rede ist. Also habe ich bisher nichts gehört. Ist zwar jetzt auch teurer geworden wegen der Energiekosten, aber noch im Rahmen. Und das klappt ganz gut.
Ja. Und wie hat sich dieses Projekt dann weiterentwickelt? Dann ist dieses Buch da eingeschlagen und du hast gemerkt, deine Idee funktioniert.
Ja, und es wird tatsächlich im Buchhandel auch verkauft. Das ist ja auch immer die Frage, ist das jetzt professionell genug? Bin ich professionell genug? Wie funktioniert das hier eigentlich überhaupt alles? Das musste ich alles auch erstmal lernen, was aber auch toll war, weil ich finde es irgendwie schön, sich auch in so ein neues Gebiet reinzuarbeiten. Das hat mir auch sehr großen Spaß gemacht und ich bin da auch noch längst nicht am Ende, was man da noch alles wissen und lernen kann. Ja, dann musste ich mich halt doch nochmal um meine Doktorarbeit kümmern und die abschließen. Das war dann zwischendurch und dann habe ich gedacht, was jetzt? Dann habe ich einfach gesagt, okay, dann mache ich jetzt das nächste Buch, was ich schon immer mal machen wollte und dann mache ich einfach so weiter und schau mal. Also es ist so ein bisschen von Buch zu Buch. Ich habe jetzt schon eine längerfristige Planung. Also ich weiß im Grunde schon, was ich 2023 rausbringen möchte.
Okay.
Aber es ist auf eine andere Art auch immer noch so von Buch zu Buch, weil ich halt noch nicht so viel Erfahrung habe und jedes Buch dann wieder anders ist und wieder neue Herausforderungen bringt in irgendeiner Hinsicht. Und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt.
Ja.
Jetzt auch mit den diversen Weltkrisen, das ist natürlich auch nicht einfach, muss ich auch sagen.
Ja. Und machst du das ganz alleine im Verlag oder hast du inzwischen Unterstützung bei dir?
Eigentlich hatte ich von Anfang an ganz gute Unterstützung, weil mein Mann nämlich mal als Studentenjob in einem Satzstudio gearbeitet hat und Fachbücher gesetzt hat. Also in dem Fall waren es mathematische Fachbücher, so mit Formeln und sowas, aber das ließ sich auch für ein Stofflexikon ganz gut anwenden, sein Wissen.
Ja.
Das war echt toll, weil er dann für dieses Buch den Buchsatz gemacht hat. Dann habe ich für die Covergestaltung, also für den Umschlag, auch jemanden, der mir da hilft, also den ich beauftrage. Das ist die Claudia Benter. Das ist nur eine ganz tolle Grafikerin, die ich hier in Berlin halt kenne, die sich da auch sehr austoben kann, also die dann auch nicht so diese Schmalspuraufträge machen muss für diese Buchcover, wie das halt ist, wenn man irgendwo angestellt ist, sondern da tatsächlich in der Gestaltung sich austoben kann. Und der macht das auch ganz großen Spaß, glaube ich. Ja, das ist so im Wesentlichen. Und vieles habe ich mir dann auch wirklich selbst beigebracht, also auch die Webseite. Ich habe auch jetzt auch Buchsatz tatsächlich mich reingearbeitet mit einem anderen System als das, was mein Mann verwendet, weil wenn man mehr Illustrationen oder Fotos sogar noch haben möchte, dann ist das, was er verwendet, nicht so gut geeignet. Und ja, Grafik habe ich mich auch ein bisschen reingearbeitet, dass ich zumindest mal einen Buchflyer selbst machen kann. Also es ist unendlich viel zu lernen, das ist eigentlich ganz toll.
Und das Lektorat machst du auch quasi? Selbst für dich?
Jein, also da ist es tatsächlich so, da braucht man noch andere Menschen, die das machen. Guter Punkt, das stimmt.
Ja.
Das, man kann sich nicht selbst lektorieren.
Finde ich auch schwierig.
Ja.
Man kann vielleicht, wenn man sehr froh, dass es noch jemand gab, der extern drauf geguckt hat.
Ja, absolut, ja. Ja, also selbst mit Rechtschreibfehlern. Also Korrektorat kann ich mir dann an meinen eigenen Texten machen, wenn ich sie ein paar Wochen liegen gelassen habe. Aber so für Lektorat tatsächlich da.
Ja.
Gibt es auch andere Menschen, die das noch machen.
Ja. Du brauchst ganz schön viele Gewerke eigentlich in so einem Verlag, ne? Es braucht jemand, der von Wirtschaft eine Ahnung hat und von Verkauf, ne? Grafik, Satz, Lektorat, Druckerei braucht man.
Ja, man muss sich einigermaßen überlegen, was für ein Papier das sein soll, welches Format, wie das Ganze dann zusammengefügt ist. Es geht halt nicht jedes Material für jede Anwendung.
Ja.
Ja, dann muss man halt noch irgendwie Marketing machen. Man muss noch sich um die Webseite und den Webshop kümmern. Den habe ich letztes Jahr im Sommer dann gemacht. Ja, da kommt schon einiges zusammen.
Das ist echt so, ne? Und Für ein Buch muss man sich über die Grafik habe ich vorhin gerade vergessen. Also für ein Buch, ne, was es alles so für Gewerke braucht, damit das gut auf die Reise kommt und gut zu uns in die Buchhandlung.
Ja,
Das
ja.
finde ich immer total spannend, weil ich hatte auch schon verschiedene andere Handwerksberufe jetzt im Podcast zu Gast und ja, was es so für verschiedene Schritte braucht, um zu einem Endprodukt zu kommen, das fasziniert mich immer. Also ich
Ja.
bin da mal hochfasziniert davon und das ist einem gar nicht so. Also jetzt durch den Podcast wird es mir immer wieder bewusst, aber normal, wenn man in den Buchhandel geht, man nimmt sich das Buch, man macht sich überhaupt gar keine Gedanken, durch wie viele Hände dieses Buch vorher gegangen ist,
Ja,
bevor es da
ja.
liegt. Ja.
Ja, und wie langwierig das einfach auch ist. Also man braucht auch wirklich viel Zeit, finde ich, damit es auch gut wird. Und ich nehme mir halt auch die Zeit. Deswegen ist bei mir jetzt gerade die Programmplanung auch immer noch nicht so ganz fest, weil manche Sachen dann einfach länger brauchen, als ich dachte, um sie gut zu machen. Aber ich finde auch, es hat irgendwie überhaupt keinen Sinn, jetzt Papierbücher rauszuhauen und da Ressourcen zu verschwenden, wenn ich nicht das Gefühl habe, okay, ich habe da jetzt wirklich das reingesteckt, was ich reinstecken kann. Also wenn da jetzt noch Fehler drin sind, kann immer sein, aber ich habe mich wirklich so reingekniet, dass es jetzt so gut ist, wie es nur geht.
Ja. Und wie lange dauert es von der Idee, bis das Buch im Handel zu kaufen ist? So
Ja,
circa?
das ist unterschiedlich. Also viele Projekte habe ich schon sehr lange im Kopf gehabt. Und jetzt im Mai wird ein Buch erscheinen, da mit Maike von Crafteln zusammen, die das geschrieben hat. Da habe ich tatsächlich jetzt zum Schluss gesehen, dass die ersten Exposés, wo wir uns über Ideen ausgetauscht haben, vom Januar 2016 sind.
Wow.
Ja, aber es hat sich dann auch immer noch ein bisschen verändert und ist
Ja.
gereift und wir haben natürlich nicht kontinuierlich uns darüber ausgetauscht und dann nicht irgendwie nicht jahrelang kontinuierlich ständig dran gearbeitet, sondern das waren eben so Ideen, die erstmal hin und her gingen. So langwierig ist das manchmal. Und ja gut, wenn man dann sagt, okay, das mach mal und jetzt geht's los quasi, dann würde ich sagen, ein Dreivierteljahr ungefähr.
Vorlauf quasi.
Ja, ja.
Ja, sie hatte auf ihrem Instagram-Account schon das Cover geteasert.
Ja.
Geht so um Passform, Leute. Das wird gut, glaube ich.
Ja, es geht vor allem darum, um die Problemzonen und warum es gar keine Problemzonen gibt.
Ich bin also, ich habe das schon im Blick so und
Ja,
denke,
es ist kein Anleitungsbuch. Es ist eher ein Buch, warum denke ich eigentlich, dass ich Problemzonen habe.
Ja, finde ich total spannend und gerade als Psychologin finde ich das total spannend. Ja, du hast schon gerade so im Halbsatz gesagt, ja, ich mache mir sehr viele Gedanken, bevor ich, also wenn ich Papier quasi in die Hand nehme und es bedrucke, dann soll das auch quasi annähernd perfekt sein. Und eine Frage, die mir auch so vornherein durch den Kopf ging, vorab zu unserem Interview, wie erlebst du das als Verlag quasi, dieser Umgang mit analogen und digitalen Medien? Also Stichwort E-Books und E-Book-Reader quasi. Ist das ein Thema in der Verlagsbranche und bei dir? Oder sagst du, nee, jetzt in meinem Verlag ist das überhaupt kein Thema?
Also ich bin da immer am Überlegen, im Moment ist es konkret tatsächlich noch kein Thema. Es ist halt einfach so, dass der Prozess, ein E-Book zu produzieren, dass das was ganz anderes ist als ein Papierbuch. Und ich habe mir im Moment überlegt, dass ich es für meine Themen gut finde, wenn das wirklich ein rundherum schönes, haptisch und optisch ansprechendes Objekt ist, was man gern in die Hand nimmt und was man verschenken kann. Also es gibt natürlich viele Leute, die sagen, ah, ich lese nur noch E-Books und ich will nicht mehr diese ganzen Bücher im Regal stehen haben. Ja, ich kann es nachvollziehen. Ich lese eigentlich auch öfter E-Books. Also, aber meistens sind das dann so eine Unterhaltungssachen, wo ich weiß, das lese ich jetzt einmal und also so wie so ein Krimi und dann ist die Sache auch erledigt und ich gucke da nicht mehr rein. Aber es ist halt so, dass der Prozess, ein E-Book zu machen, das ist erstmal technisch natürlich einfacher. Der Vertrieb wird dann wieder schwieriger, weil man ziemlich stark an Plattformen gebunden ist, um das zu verkaufen. Und mich ärgert dann diese ganze Geschichte mit dem Digital Rights Management, also mit diesen Kopiersperren, finde ich auch zweischneidig. Also wenn man praktisch eine Kopierschutz drauf haben will, das kann man nicht selber machen. Das kostet sehr viel Geld. Und E-Books ohne Kopierschutz, also ich weiß nicht, ob da die Näh-Community nicht doch so gut vernetzt wäre, dass man dann irgendwie 10 Stück verkauft und aber 100 Leute haben es. Also ganz ehrlich, das ist so ein bisschen, da könnte ich mich auch, glaube ich, nicht dazu durchringen, praktisch E-Books ohne Kopierschutz zu vertreiben.
Ja.
Und das nächste Merkwürdige bei den E-Books, wie es sie im Moment gibt, ist ja auch die Preisgestaltung im Allgemeinen. Also das ist ja einerseits so, dass es diese E-Books von großen Verlagen gibt, die meistens nur 3 Euro weniger als das Hardcover kosten, manchmal teurer sind als das Taschenbuch.
Ja.
Das finde ich auch irgendwie nicht richtig. Also wenn praktisch so ein Buch, was nur elektronisch vorliegt, wenn das irgendwie 16 Euro oder 18 Euro oder sowas kostet, finde ich schwierig. Also auch aus Kundinnensicht verstehe ich, dass Kundinnen, also Leserinnen sagen, was soll denn das? Das ist jetzt nur der Text ohne Papier. Wieso ist das so teuer? Und andererseits gibt es ja dann diese günstigen E-Books, die auch viele Self-Publisher rausbringen, die dann irgendwie nur so 90 Cent oder 1,50 oder das kosten oder irgend so eine Flatrate sind und sowas. Und wenn man es auf die Art macht, muss man halt sehr, sehr große Mengen verkaufen, die ich wahrscheinlich mit dem Thema Textilien nicht erreichen kann, damit sich das überhaupt noch lohnt. Also das ist dann quasi auch wie verschenken. Ja, also das ist ein bisschen schwierig. Ich bin an dem Thema immer gedanklich noch dran und vielleicht wird es irgendwann auch tatsächlich mal E-Books geben von Texte und Textilien, aber im Moment ist das kalkulatorisch und organisatorisch, also was den Verkauf dann betrifft, irgendwie nicht drin. Also ich habe da keine gute Lösung mir bisher denken können, wo ich denke, ja, das hat jetzt einen Sinn und es ist halt auch wirtschaftlich einigermaßen erfolgsversprechend.
Ja, total spannend, was du da erzählst. Auch da geht, also ne, auch da hat man wieder im Kopf, ja, ein E-Book, das kann ja nicht so schwer sein, ne? So, also irgendwie, weil dieses Produkt an für sich nicht so schwer aussieht, ne?
Ja.
Und es ist total spannend, was du da erzählst, was alles so dazugehört, um ein E-Book zu produzieren. Also, dass das eine ähnlich lange Kette hat wie ein, ja, wie ein normales Buch, ne?
Ja, auf jeden Fall, ja, ja. Tut es. Also es ist viel, es fallen wirklich nur die Druckkosten weg. Ja, und ja.
Dafür kommen aber andere Kosten dazu, ja, offenbar diesen Schutz quasi da drauf zu bringen.
Ja, genau.
Dass man das Werk des Künstlers halt auch schützt, ne? Das kann ich schon gut nachvollziehen, was du da sagst, dass man jetzt sagt, okay, da dein Autor, deine Autorin und natürlich auch der Verlag, der dahinter steht, haben ja Arbeit da reingesteckt und dass man das nicht, ja, keine Ahnung, wie warme Semmeln, wie sagt man denn, dass man es nicht so auf die Straße schmeißt und sagt, hier, das ist für ein Apfel und ein Ei, das war das, was ich wollte zu haben.
Ja.
Dass eben auch diese Wertschätzung noch erhalten bleibt.
Ja.
Ja. Und tatsächlich habe ich das auch bei meinen eigenen E-Books, die ich, also ich habe genauso ein Mischsystem wie du. Ich habe manche Bücher hier so und manche lese ich einfach über den E-Book-Reader. Und habe ich mir auch manchmal schon gedacht, wenn ich dann so gucke, ja, das kostet jetzt genauso viel, wie wenn ich es mir im Laden kaufen würde. Ja. Und dann frage ich mich tatsächlich, soll ich lieber in den Laden gehen und wenigstens den Ladenbesitzer noch unterstützen, weil wenn ich es mir quasi als E-Book hole, dann unterstütze ich ja keinen kleinen Laden in meiner Stadt, sondern dann kaufe ich, muss ich, also je nachdem, welchen E-Book-Reader man hat, muss man es auf einer bestimmten Plattform kaufen.
Ja, genau.
Ja? Und dann gibt es solche, und es gibt dann die mit dem großen A und dann gibt es noch ein großes H und ein großes T und dann ist schon die Plattform, die ich so kenne, dann schon offen. Also so viele gibt es da gar nicht. Ja, ja. Und das finde ich dann auch schwierig. Dann denke ich manchmal, ach, holst du es vielleicht doch lieber und dann kannst du es dann auch nochmal weiter verschenken oder tauschen mit deinen Freunden. Also ich meine, das findet ja trotzdem statt, ne? Das,
Ja, klar. Das ist ja auch irgendwie das Schöne, finde ich, am Papierbuch, dass man es dann weitergeben kann.
Ja, oder ausleihen kann und dann wiederbekommt.
Ja, genau.
Ja, genau. Ja, spannend. Total spannend, was du so erzählst. Wie kommst du auf deine Ideen? Also was ist... Was leitet dich so für dein Programm, für dein Verlagsprogramm?
Ja, wie komme ich auf Ideen? Also es ist einerseits, ich nenne das immer Flanieren. Also ich gehe sehr viel flanieren im Internet zum Beispiel und auch woanders. Also ich gucke, was Verlage im Ausland so rausbringen. Ich gucke mir alte Bücher an. Ich nach Möglichkeit treffe ich Leute und unterhalte mich mit denen. Das ist jetzt ein bisschen zu kurz gekommen, die letzten 2 Jahre.
Ja.
Und es ist tatsächlich so, dass die besten Ideen mir immer kommen, wenn ich eigentlich von außen betrachtet gar nichts tue. Also wenn jemand, der mich beobachten würde, sagen würde, oh Mann, ja, das ist Arbeiten in Anführungsstrichen, den ganzen Tag irgendwo im Internet auf irgendwelchen obskuren Nähseiten rumsurfen
Ja.
und so von einem zum anderen. Das hat man ja manchmal, dass man dann so drin versinkt und sich dann praktisch von irgendwelchen Verlinkungen leiten lässt und irgendwo anfängt, irgendein Thema zu recherchieren und zum Schluss irgendwo ganz anders rauskommt. Weil man halt einfach sagt, ah, das klingt ja auch interessant, dann lese ich das nochmal und dann gibt es da wieder einen Link zu irgendwas anderem oder zu irgendwas Verwandten. Und solche Tage oder Nachmittage gönne ich mir tatsächlich und das ist oft ganz produktiv, weil da gute Ideen dabei rauskommen. Und ansonsten wirklich sehr viel im Gespräch mit anderen Leuten, anderen Menschen hier aus der Näh-Community oder verwandten Bereichen. Dass man dann so sich länger unterhält und dann irgendwie auf Themen kommt oder auf Fragestellungen, für die es Antworten geben sollte oder
Ja.
Themen, zu denen noch nicht viel gesagt wurde, solche Sachen.
Ja. Du hast ja aber auch Übersetzungen in deinem Programm, also wo das Buch quasi in einer anderen Sprache schon existiert hat, oder habe ich das
Ja.
falsch interpretiert? Nee, doch, ne? So ist
Ja,
so.
ja.
Das heißt, das sind dann Recherchen von Büchern, die du im Ausland entdeckt hast, wo du gesagt hast, die brauchen wir hier auf Deutsch auch.
Ja, genau.
Wie macht man das, wenn ein Buch schon quasi existiert und man möchte das gerne in seinen Verlag als Übersetzung bringen? Wie funktioniert das?
Also wenn es ein neueres Buch ist, muss man den Verlag kontaktieren, der es ursprünglich rausgebracht hat und eine Lizenz für die Übersetzung erwerben. Das sollte aber eigentlich auch, also wenn es jetzt nicht der neueste Bestseller von keine Ahnung, von Stephen King ist oder sowas, wo dann ja sogar geboten wird, welcher
Okay.
Verlag das Rennen macht und da ganz, ganz viel Geld im Spiel ist, dann sollte das nicht so teuer und problematisch sein. Was ich bisher gemacht habe, sind allerdings Übersetzungen von älteren Büchern, wo die Autoren mehr als 70 Jahre tot waren. Das ist dann rechtefrei,
Ah
das
ja.
Originalbuch. Und kann dann auch übersetzt werden, beziehungsweise das Zur Hölle mit der Mode, die Autorin ist ja noch nicht 70 Jahre tot, das ist in den USA rechtefrei geworden, weil das Copyright bei denen ausgelaufen ist. Die haben ein anderes Copyright-System mal gehabt als in Europa, deswegen ist das dort früher in Public Domain übergegangen. Also da muss man keine Lizenz erwerben, damit könnte man theoretisch machen, was man möchte.
Okay. Du hast es dann auf Deutsch übersetzt oder du oder hast jemanden engagiert, der es übersetzt?
Das Elisabeth Horst habe ich selbst tatsächlich gemacht. Das war auch so ein Projekt, was mir ganz, ganz, ganz lange vorschwebte. Dieses Buch ist mir mal auf irgendeiner amerikanischen Näh-Webseite oder Nähblog untergekommen im Original und ich habe mir das dann besorgt, das was auch gar nicht so einfach war, den Text zu bekommen und habe das gelesen und dachte, wow, das ist ja total spannend. Wieso gibt's das nicht auf Deutsch?
Und dann hast du dich rangesetzt und es übersetzt.
Ja.
Wow.
Hat auch, ich habe auch echt relativ lange gebraucht. Das war auch so ein wirklich lange laufendes Projekt dann.
Ja, das stelle ich mir auch nicht einfach vor. Das eine ist ja quasi das zu übersetzen und das andere ist ja auch diesen Sprachtenor mit einfließen zu lassen in den
Ja.
Text.
Ja, finde ich auch nicht einfach. Also
Ja.
gut, die Elisabeth Horst ist so sehr zack, 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 zack.
Da
Die ist nicht
geht's.
so. Ja, vielleicht. Vielleicht ist es jetzt auf Deutsch auch so zack, 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 wie sie schreibt, hoffe ich.
Dann passt
Ja,
ja.
ja.
Mensch, dann bist du neben Verlegerin noch Übersetzerin und Korrekturleserin und
Ja.
vereinigst ganz viele Jobs in dir.
Hm.
Das heißt aber quasi, dein Hobby nähen hilft dir total bei deinem Verlag, Themen
Ja,
rauszusuchen.
klar.
Ja. Kannst du denn schon was über die neuesten Ideen erzählen oder ist das alles ganz streng geheim?
Naja,
Das ist
was
die
jetzt kein
nächste
Geheimnis mehr,
Gardinenfrage.
was jetzt kein Geheimnis mehr ist, ist halt das neue Buch von Maike, Frau Krafton.
Ja.
Das kommt am 2. Mai, Abschaffung der Problemzonen. Das ist jetzt wirklich gerade im Layout und wirklich kurz vor fertig. Und später im Jahr wird dann noch eine andere Übersetzung kommen von einer, das ist auch die Lebenserinnerung einer Modedesignerin um 1900. Lucille hieß ihr Label. Das war damals sehr, sehr erfolgreich. Die hatte Filialen in London, Paris und New York. Ist eigentlich Engländerin, die auch so nach ihrer Scheidung, damals Riesenskandal, sie hat sich Ende des 19. Jahrhunderts in Großbritannien scheiden lassen, was man ja überhaupt nicht üblich war. Hat sie mit dem Schneidern angefangen, weil sie halt Geld brauchte einfach und ist dann unglaublich erfolgreich geworden und hat in den 30er Jahren dann Lebenserinnerungen veröffentlicht, wo sie das als ihre Geschichte erzählt hat, wie sie dieses Label aufgebaut hat, wie sie es dann auch wieder alles verloren hat, weil betriebswirtschaftlich war sie nicht so fit und hat dann sehr viel über ihre berühmten Kundinnen geschrieben und also die kannte dann auch wirklich alles, was Rang und Namen hatte in der Zeit. Also hat für das Königshaus genäht und für irgendwelche Filmstars und sowas. Und sie hat die Titanic überlebt. Sie war auf der Titanic bei dieser Schiffsfahrt und war eine der wenigen, die im Rettungsboot gerettet wurden. Darüber schreibt sie auch. Also es ist unglaublich interessant, weil das so ein ganz anderes Leben ist. Also von 1890 ungefähr bis in die 20er, 30er Jahre reichen ihre Erinnerungen. Das sind auch mehrere Epochenbrüche drin, also wo man auch sagen kann, das Alltagsleben der Menschen und vor allem der Frauen hat sich sehr, sehr stark geändert.
Auf jeden Fall, ja.
Sehr spannend. Also das ist dann das Projekt, das kommt dann hoffentlich im Herbst dieses Jahr.
Wie bist du darüber gestolpert, über diese Erinnerungen?
Ja, auch übers Flanieren im Internet.
Okay. Spannend. Na, da können wir uns ja dieses Jahr noch auf zwei ganz tolle Erscheinungen von eurem Verlag freuen oder deinem Verlag freuen.
Ja.
Klingt total gut. So Designerinnen faszinieren mich auch total. Ich denke, das wäre total cool, wenn die alle Tagebuch geschrieben hätten.
Ja, ja.
Also weil ja lange waren ja eher die Designer so im Vordergrund, aber es gab ja auch schon ziemlich zeitig wirklich total tolle Designerinnen.
Ja.
Also mal von Coco Chanel abgesehen, aber auch Coco Chanel war eine ganz tolle Designerin. Ja,
ja. Ja, und die hatten eben auch ganz andere Hindernisse, die sie überwinden mussten, weil es halt auch zum Beispiel als nicht standesgemäß galt, so ein Geschäft aufzumachen.
Ja, ja. Oder teilweise noch die Erlaubnis vom Mann bedarf hat oder wie auch immer. Und dann natürlich eine Scheidung, wo es gibt keinen Mann, der hier eine Erlaubnis geben kann.
Quasi. Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, die hat sich scheiden lassen, weil das ein ganz fieser Typ war, der sie geschlagen hat. Das kommt in dem Buch so ein bisschen zwischen den Zeilen raus und sie einfach Angst hatte, dass der wieder auftaucht. Der ist dann irgendwie abgehauen und war weg, aber sie hatte Angst, der taucht wieder auf und nimmt ihr alles weg, was er dann natürlich auch nach damaligen Gesetzen hätte machen können. Das wäre eine ständige Gefahr gewesen.
Ja, ja, verrückt, oder? Kann man sich heutzutage nicht so vorstellen. Oder dann denke ich immer mal gut, dass ich erst später geboren bin, wo die Emanzipation doch schon etwas erreicht hat. Irre. Wenn ich so auf meine Frageliste gucke, habe ich keine Fragen mehr. Habe ich irgendwas vergessen zu fragen? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist noch spannend, zu einem Verlag zu wissen, was vielleicht wir gar nicht auf dem Schirm haben, einfach weil wir gar nicht im Verlagswesen so tätig sind?
Ja, ach, weiß ich eigentlich gar nicht. Also ich könnte noch mal den Aufruf loslassen, dass ich auch immer auf der Suche nach interessanten Texten und Vorschlägen und Ideen bin. Also wenn deine Hörerinnen vielleicht selbst eine Idee haben oder sagen, Mensch, dieses Buch über Textilien, das wünsche ich mir schon ganz lange. Oder ich würde ja ganz gerne mal über das Thema XY in Bezug auf Textilien was lesen oder was schreiben oder ich habe da Wissen oder ich kenne irgendwas ganz Spezielles, gerne immer melden. Also ich bin da wirklich sehr interessiert. Im Moment ist es halt wirklich noch sehr auf diese älteren Autorinnen konzentriert, weil es eben schwierig ist, Autorinnen zu finden, die sich dann auch so trauen, zu sagen, oh, ich habe was zu sagen und ich möchte das gerne als Buch veröffentlichen.
Also, ihr habt es gehört da draußen.
Ja.
Oder falls ihr irgendwelche Texte kennt, wo ihr sagt, das müsste es doch auf Deutsch geben, dieses Buch, kann man sich was quasi auch an dich wenden.
Ja, gerne.
Spontan fällt mir tatsächlich Karin ein, die war schon mal gestern hier, die ist Schneidermeisterin und die hat auch einen eigenen Podcast zum Thema Textilien quasi und macht da so ein kleines Textillexikon, aber quasi für die Ohren. Total. Also ich höre ja auch gerne zu. Die letzten Folgen gingen gerade ums Weben, also wie entstehen Stoffe quasi. Also erst ging es um Pflanzen, also Flachs und Wolle und also woraus überall quasi Fäden entstehen, wenn man so möchte, Seidenraupen. Und jetzt ging es darum, wenn man den Faden hat, wie man den auf verschiedenste Art und Weise verweben kann. Mhm. Genau, jetzt macht sie eine kleine Babypause und dann hoffe ich, dass wir wieder mehr auf die Ohren bekommen. Genau, aber ja. An sie muss ich gerade spontan denken. Die hat echt viel zu erzählen. Karin, melde dich. Ja, vielen Dank. Wie spannend. Und ich finde auch mal wieder, auch bei diesem Thema mal wieder, was alles hinter so einem Buch steckt und hinter so einem Verlag, so total spannend.
Ja, ja, ja. Ja, wir haben es jetzt so ganz gut skizziert. Also, was man vielleicht noch wissen muss, zur Frage, wie bekommt man das Buch in den Buchhandel, ist es natürlich nicht nur, dass der Großhandel sagt, wir verkaufen es, klar, aber der sagt es dann auch nur, wenn man halt eine ISBN hat und im Verzeichnis lieferbarer Bücher gelistet ist, was man auch immer alles erst rauskriegen muss. Wie funktioniert denn das eigentlich?
Wie bekomme ich eine ISBN-Nummer zugewiesen, ja, für mein Buch?
Genau, und wie kriege ich das dann in das Verzeichnis und was muss ich da machen? Und so weiter. Ja. Also das ist schon eine steile Lernkurve, die man da hinlegt, wenn man da von außen kommt und damit anfängt.
Ja. Und bist du dann auch, eine Frage habe ich tatsächlich noch, bist du dann auch bei Messen zu Gast? Buchmessen und so? Oder
ja, nach Möglichkeit. Also Frankfurt und Leipzig sind zu teuer. Mhm. Also Leipzig würde vielleicht gerade noch so erschwinglich einigermaßen gehen, aber Frankfurt, also vierstellig.
Oh Gott, für so einen Stand quasi.
Ja, ja, Stand. Ja, okay. Mhm. Ja. Also das ist einfach nicht drin. Und kleinere Messen, ja, sofern es geht. Also jetzt ist leider dieses Jahr wieder eine kleine Buchmesse, die Ende Juni in Mainz gewesen wäre, abgesagt worden. Da hoffe ich dann einfach auf nächstes Jahr. Es ist jetzt halt die letzten zwei Jahre nicht so toll gewesen.
Aber, ja.
Ja, aber wenn es geht, natürlich. Das macht auch total Spaß, weil man da so ganz unmittelbar Feedback bekommt und eben auch so gut beobachten kann, wie reagieren Leserinnen und Leser auf die Bücher. Das ist total toll.
Ja, ja.
Das hat man ja sonst nicht.
Das stimmt, ne? Also natürlich, die Verkaufszahlen sagen einem natürlich ein bisschen was dazu, für wie Leser und Leserinnen darauf reagieren, ne, wenn es gekauft werden. Aber ja. Aber gut, man kann es ja inzwischen auch bei euch direkt erwerben, die Bücher. Also wenn man jetzt irgendwie sagt, mein Buchhandel will es mir nicht bestellen oder so, oder ich habe keinen Buchladen mehr am Ort, weil nicht mehr da quasi, dann kann man ja auch direkt auf eure Website gehen, Texte Textilien, und direkt quasi im Shop die Bücher bei euch direkt bestellen. Also, dass das vielleicht auch nochmal gesagt worden ist. Wenn jetzt jemand da sitzt und sagt, ja, aber ich wohne in Hasselbach-Untertal und da gibt es erst in 30 Kilometern die nächste Buchhandlung, gar kein Problem. Zack, ins Netz auf Texte Textilien, und dann könnt ihr das selber euch ein Paket zusammenstellen mit den schönsten Büchern aus deinem Programm. Am besten alle einfach kaufen. Oder? Wäre doch was.
Ja, warum nicht? Passt sicher gut ins Osternest, das kommt ja jetzt bald.
Und sieht bestimmt auch optisch im Regal fantastisch aus, ja, weil tatsächlich sind die Buchcover sehr schön. Also auch, kannst du gerne deiner Grafikerin zurückmelden, ja, dieses Feedback. Gern. Ich finde die immer sehr schön, und ich könnte mir, also das sieht bestimmt schön aus, wenn die alle so schön nebeneinander stehen. Mhm. Weil man sieht ja einen Stil, der doch, ne?
Ja.
Ja, du hattest vorhin schon gesagt, ach, das möchte ich dann bei Tipps sagen. Du hattest einen Sticktipp für uns noch.
Ja, genau. Das ist eine ältere Seite, die ich irgendwie schon mal entdeckt und dann wieder aus den Augen verloren hatte bei meiner Flaniererei. Die Antique Pattern Library. Das ist so eine Gemeinschaftsseite aus Amerika, glaube ich, und eine Gruppe von Frauen, die scannen alte Handarbeitshefte. Und mit alt, das meint so zwischen 1870 und 1930 ungefähr. Also mit Vorlagen, Anleitungen, irgendwie auch so, manchmal sind es auch Textilbücher und so ein bisschen Verwandtes. Und das gibt es da als PDF zum Runterladen, alles kostenlos. Und man kann da unendlich lange stöbern in Kreuzstichmustern oder irgendwelchen Anleitungen fürs Spitzensticken. Makramee gab es damals auch schon. Auch ganz tolle Fransenborten hat man damals an so eine repräsentativen Fransenhandtücher irgendwie gemacht, und diverse Spitzentechniken, Stricken, Häkeln, Schneidern, alles, also sehr interessant.
Ja, und was für eine auch so eine wichtige Aufgabe, das zu erhalten. Also es ist ja auch eine Form von Erhaltung, wenn das nicht jetzt nicht neu gedruckt wird, irgendwann wird es papierporös, irgendwann, also wenn das nicht irgendwie, ich meine, es gibt ja Archive, die sich spezialisiert haben, das so zu lagern, dass es nicht kaputt geht, aber jetzt mal so eine Handarbeitszeitschrift, sind wir mal ehrlich, wird wahrscheinlich nirgends archiviert werden. Und dann ist das natürlich auch eine sehr, sehr coole Form, das zu archivieren, als Laie zu archivieren, wenn man es
Ja,
scannt. Und aber was für eine
genau.
Arbeit, Wahnsinn,
Ja,
Wahnsinn.
genau. Und nach einem dieser Vorlagen sticke ich halt gerade. Das ist so ein belgisches Heft von 1922, Broderie pour Robe. Also da sind so Stickmuster für Kleidung drin. Da sind dann auch immer so schicke 20er-Jahre-Damen mit Kleidern, also gezeichnet, wo diese Stickmuster eingesetzt wurden. Sehr schön. Ganz modern, ganz außergewöhnlich.
Das glaube ich. Vieles kommt ja auch wieder und erlebt so Revivals und noch eins und wird nur ganz wenig abgeändert, vielleicht von den Farben her, ne? Und
Ja.
gerade so grafische Muster, wenn du sagst, du hattest so wie so eine Korallenmuster
Ja.
gerade,
Ja, das ist
das
das
ist ja.
Tolle an den 20er-Jahre-Mustern, dass
Ja.
das eben nicht so Landhausstil ist, sondern wirklich modern, grafisch oft.
Ja. Gibt es noch einen Tipp, den du uns heute
Nee,
mitgeben
das wäre es
wolltest?
tatsächlich. Es
Ich
gibt
habe.
ja noch die Rubrik Termine, also das ist ja noch mal was
Genau.
anderes.
Ja, das ist nochmal was anderes. Ich habe zwei kleine Tipps. Der erste ist ein Näh-Podcast, über den ich gestolpert bin, weil ich glaube, die Annika und die Franzi über meinen Podcast gestolpert sind. Also die Annika und die Franzi aus Leipzig haben auch einen Näh-Podcast, der kurzgestreift heißt. Und die quasseln auch so über ihr Nähalltag und ihre Beglücksmomente. Also ganz, ganz charmant, die beiden. Und ein bisschen in meinem Heimatdialekt, also von daher nochmal so, also vielleicht, ja, ich höre das ja dann immer nicht so genau, aber ach, so ein bisschen Heimatdialekt und genau, also wer noch nicht genügend vom Näh-Podcast hat, der kann sich den Kurzgestreift-Podcast abonnieren. Ich habe den ganz normal, ich habe ja so ein, also ich habe gesehen, den gibt es auf Spotify, aber ich habe ja auch so einen Open-Podcatcher, also den man sich kostenlos da runterladen kann und da konnte ich ihn ganz unproblematisch abonnieren. Also ich denke, der ist verfügbar da. Und das Zweite, was ich empfehlen möchte, ist eine Netflix-Serie. Naja, eine richtige Serie ist es nie. Es ist, wie sagt man, Doku ist es auch nicht. Na, wie sagt man denn? Sowas wie der Bachelor oder so, aber. Naja, ich komme gerade nicht auf den Namen. Und zwar Queer Eye. Queer Eye hatte ich hier schon mal empfohlen. Das ist eine amerikanische Serie, wo fünf queere Personen in Amerika, denke ich, das sind, die sind alle schwul, glaube ich, das Leben eines anderen neu strukturieren auf allen Ebenen. Also äußerlich, also vor allem äußerlich, innerlich. Es gibt auch so einen Mental Coach quasi, der dabei ist, aber. Da geht es ums Kochen, da gibt es eine neue Frisur, neue Klamotten, die Wohneinrichtung wird geändert und genau. Und dann gibt es eben noch einen Mental Coach, der versucht, es gibt dann so eine Wochenaufgabe. Am Ende der Woche haben die Personen immer irgendein spezielles Ereignis, sei es ein Date oder sei es eine Präsentation vor irgendjemanden oder was auch immer. Und dafür wird dann quasi in der Woche hingearbeitet, mit dem neuen Ich dann quasi dort aufzutreten. Und da gibt es jetzt eine deutsche Variante davon und das ist deutlich queerer als die amerikanische Variante. Und ich habe mich total gefreut über das deutsche Format, einfach weil ich es schön finde, dass queere Personen die Möglichkeit bekommen, so eine Sendung zu gestalten. Und auch wenn das Format halt vorgegeben ist, hat man ja doch Gestaltungsmöglichkeit in seinem Rahmen. Und ich habe jetzt die ersten drei Folgen schon gesehen und ach, ich mag alle. Ich mag alle Beteiligten sehr gerne und ich finde auch total spannend zu sehen, wenn quasi, also am spannendsten finde ich die Folge, wenn diese Gruppe auf so ganz normale Menschen trifft, die normalerweise mit Homosexualität, Transformation, Transgender nichts zu tun haben. Also die mit so, mit dieser Szene null in Berührung sind und dann kommen da quasi fünf Leute, die mit in dieser Szene leben, ja. Und überrollen die so, ja, mit ihrer ganzen Offenheit, Herzlichkeit. Und das ist irgendwie, das sind, finde ich, die schönsten Folgen quasi. Weil es zeigt ja doch, ne, also es hat kommt dann irgendwie bei den meisten doch die Rückmeldung, oh, erst waren sie so ein bisschen irritiert quasi und dann so am Ende der Woche haben sie dann gemerkt, Mensch, das ist gar nicht die, es macht gar nicht den Menschen aus, was er ist, welches Geschlecht er hat oder überhaupt, ne, wie er sich definiert, sondern einfach sein Wesen ist das Wichtige und das kommt immer wieder schön in diesen Folgen raus, neben den ganzen, klar, wer auf Make-up, Tipps und Frisurtipps steht, der wird da auch bedient und wer gerne Raumumgestaltungssendungen guckt, wird bedient. Und aber ja, das gefällt mir an dieser Serie und ich freue mich total, dass es jetzt auch ja, da eine deutsche Variante davon gibt, dass einfach ja auch die deutsche queere Szene da einfach ja, sich präsentieren kann, wieder ein Stück mehr präsentieren kann. So rum ist es vielleicht richtig formuliert. Genau. Aber das heißt, nicht nur du hast, nicht nur ich habe Termine rausgesucht, das ist sehr gut, du hast auch welche.
Ja, ich wollte darauf aufmerksam machen. Also einmal erster wichtigster Termin natürlich, zweiter, fünfter, Abschaffung der Problemzonen, ne? Schon mal vormerken. Es gibt
Kann man
aber auch ein paar.
vorbestellen? Sorry, dass ich reingrätsche. Kann
Ja.
man bei euch auf der Website vorbestellen und bekommt es dann zum Erscheinungsdatum oder?
Ja, und man kann es tatsächlich auch im Buchhandel vorbestellen mittlerweile und bekommt es zum Erscheinungsdatum. Das
Yay.
würde uns sogar ganz besonders helfen, weil dann der Verkauf gleich von Anfang an richtig in Gang kommt, ist es immer gut, wenn der Buchgroßhandel gleich von Anfang an merkt, ah, da gibt es Nachfrage. Dann wird nämlich nicht so kleckerweise bestellt, mal so 5 Bücher, die dann nach einem halben Tag weg sind und dann gibt es erstmal eine Woche nichts, weil die Pakete halt geschickt werden müssen. Sondern es ist gut, im Buchhandel vorzubestellen, dann ist da gleich so ein bisschen Zug hinter. Also
Ah ja,
würde ich
also.
durchaus, oder auch im Online-Buchhandel genauso gut. Und man kann es natürlich auch direkt bei mir auf der Webseite im Moment ist es noch als nicht verfügbar markiert. Das werde ich demnächst auch ändern. Aber wie gesagt, Buchhandel ist auch total fein, wenn man das macht.
Also vorbestellen, Leute. Ihr wisst doch, wenn die Maike ein Buch schreibt, das ist doch gut.
Ja, ich
Noch die
finde
Konstanze verlegt. Ich weiß
es.
nicht, was wollen wir mehr? Was wollen
Ja, genau. Ich habe jetzt tatsächlich ja inhaltlich wenig darüber gesagt, aber es geht im Grunde darum, wieso lassen wir als Frauen uns doch sehr von diesen, sagen wir mal, Schönheitsregeln, dass man eben schön, sexy, jung, willig und so weiter sein muss, so klein machen. Und warum zweifeln wir so daran, wenn wir in der Umkleidekabine stehen und irgendwas nicht passt, dass wir schuld sind, weil wir nicht genug trainiert haben oder mal wieder eine Diät machen müssen? Und wieso gibt es sogar so körperpositive Feministinnen, die irgendwie Anfang Januar sagen, ach ja, eigentlich müsste ich doch mal 5 Kilo abnehmen. Und ist das, woher kommt denn das? Warum machen wir das und machen uns damit selber so fertig und muss das eigentlich sein? Darum geht's. Also das ist kein Nähratgeber in dem Sinne, sondern mehr so ein Lebensratgeber, wo man aber auch keinen Weg vorgezeichnet bekommt, sondern einfach so mal selber den Gedankenprozess starten soll, um zu überlegen, wie geht es mir damit und ist das eigentlich gut für mich?
Ja, total spannend klingt das.
Genau. Ja, was ich aber an Terminen noch loswerden wollte, es gibt dieses Jahr ganz nette Modeausstellungen in verschiedenen Museen. Da bin ich auch sehr positiv überrascht. Sonst musste man dazu ja auch immer eher ins Ausland fahren, nach Paris oder London, um sich das anzugucken. Und zwar läuft im Kunstgewerbemuseum hier in Berlin im Moment eine Dior-Ausstellung. Die haben wohl neue Kleider, also Kleider aus dem Bestand von Dior irgendwie geschenkt bekommen durch eine Spende und zeigen die. Und es gibt dann, also es heißt Auto Dior, Dior und seine NachfolgerInnen. Also da sind wohl Studierende hier der Modedesign-Abteilung in der Kunsthochschule Weißensee, die haben dazu dann auch ihre eigenen Entwürfe gemacht und die sind dort parallel dann ausgestellt. Das läuft bis zum 26. Juni. Und dann gibt es in der Berlinischen Galerie die Ausstellung Mode, Bilder, Kunst, Kleider, Fotografie, Malerei und Mode von 1900 bis heute. Das ist wohl, soweit ich lesen konnte, ich habe es noch nicht gesehen, eine Ausstellung, wo parallel Fotos und Malerei und Kleider, also korrespondierend gezeigt werden. Klingt auch sehr gut, geht bis
Finde ich auch,
30.
ja.
Mai. Und im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg gibt es bis 28. August die Ausstellung Dresd, 7 Frauen, 200 Jahre Mode. auch ein ganz spannendes Konzept. Da sind wohl die kompletten Garderoben von 7 Frauen der Geschichte, also der letzten 200 Jahre aus ganz unterschiedlichen Zeiten
Okay.
gezeigt. Also das sind wohl auch Schenkungen, dass sie dann quasi die gesamten Klamotten von mehr oder weniger bekannten Frauen im Museum haben und dann da so eine
Übersicht oder ja.
Übersicht machen, ja, also dann auch so parallel, so die Stile und woher es kommt und so weiter. Also das
Ja.
fand ich vom Konzept her auch sehr, sehr spannend,
Ja,
weil man so
klingt
in den
total gut.
Kleiderschrank schauen kann.
Ja.
Und außerdem werden sie ab 14. August, also es gibt dann die Periode vom 14. August bis zum 28. August, gibt es dort 2 Modeausstellungen parallel. Das muss
Okay.
man sich schon mal vormerken, dass man in den 2 Wochen nach Hamburg fährt.
Auf jeden Fall, da lohnt sich's am meisten.
Genau, da gibt es dann noch die Ausstellung Die Sprache der Mode, wo sie Neuerwerbungen zeigen aus der Abteilung. Und dann hätte ich noch einen Tipp, im Hanse-Museum in Lübeck, da wird es dann ab 7. Oktober eine Ausstellung über Stoff, textile Welten von der Hansezeit bis heute geben. Da geht es wohl auch irgendwie um Nachhaltigkeit. Die suchen im Moment auch Kleider mit Geschichte. Also man kann da wohl hinmailen mit einem Foto eines Kleidungsstücks, das eine Geschichte in sich trägt, also so Erbstücke, die in der Familie immer weitergegeben werden, also vielleicht sowas wie Brautkleider oder Taufkleider oder
Taufkleid hätte ich jetzt auch gedacht,
ja,
genau.
sowas in der Richtung. Da wollen sie dann wohl auch aus den Einsendungen was zeigen. Also das finde ich für Deutschland eigentlich als Überblick so über Modeausstellungen schon ganz gut, wenn
Ja.
ich denke, wie wenig es da in den letzten Jahren sonst immer gab.
Ja. Klingt total gut.
Ja, muss man ein bisschen seine Urlaube und sowas planen und irgendwie Wochenendaufenthalte.
Ja, ich habe nicht ganz so modische Tipps quasi. Ich gebe 2 Termine aus der Community. Der erste Termin ist der Mach dein Ding 2022. Nähwettbewerb, eigentlich immer Nähwettbewerb, hat wieder gestartet. Wenn ihr die Podcast-Folge hört, hat er schon gestartet, nämlich am 18. März. Geht aber bis Ende Juli. Also da, und dieses Jahr wird so ein Buckethead, also Anglerhut, würde ich eigentlich dazu sagen, aber Buckethead ist das Modernere quasi, kann genäht werden und gehegt oder gehäkelt oder beides. Und das finde ich total gut. Das hat mich in den letzten Jahren bei dem Mach dein Ding-Wettbewerb etwas gestört, dass es immer nur Taschen sind und immer nur genäht. Und ich denke mir, hey, das ist von der Initiative Handarbeit, also hallo. Also es gefällt mir dieses Jahr deutlich besser, dass sowohl die Wollalfinen als auch die Stoffaffinen die Chance haben, bei diesem Wettbewerb teilzunehmen.
Da gibt es dann
Und
sicher auch einen Schnitt und eine Anleitung
ist genau, es gibt
kostenlos dafür.
Schnittenanleitung, also in den Shownotes sind, wenn man da drauf geht auf den Link, kommt man direkt zum Pattern. Ja, genau. Gibt es kostenlos, gibt es ja überhaupt, also das habe ich ja auch schon mal empfohlen, die Seite der Initiative Handarbeit ist immer zu empfehlen. Die machen jedes Jahr eine Kollektion, die kann man sich da kostenlos runterladen. Also wenn man auch kein Geld für Schnittmuster hat oder so und immer denkt, die anderen nähen immer so tolle Sachen und ich hätte auch ganz gern mal, geht auf die Seite der Initiative Handarbeit, ihr findet alles, was ihr braucht. Also das ist echt eine gute Sache. Und das zweite ist vom MeMade-Blog. Da gibt es im Frühling ja immer den Frühlingsjäckchen-Knit-Along, also für die Strickerinnen und Stricker. Der hat auch schon gestartet, wenn ihr das hört, am 13. März, geht bis zum 24. April. Und es gibt auch ein Finale der Herzen bis zum 4. Mai für die langsam Strickenden. Und auch der MeMade-Mittwoch-Blog ist auch immer eine Empfehlung wert. Also ganz, ganz toller Blog. Bist du da früher auch unterwegs gewesen beim
Ja, ich
Mimet-Mittwoch-Blog?
war
Ja, ne?
sogar die erste Generation der Organisatorin ganz am Anfang.
Kannst du mal sehen, da bin ich zu jung
Ja,
quasi. Also nur so
du
beim
bist ja so
Verfolgen
ein
dieses Blogs, weil der hat
Blockhüken.
ja noch mehr Einträge, dieser Blog.
Ja.
Genau, da bin ich noch zu Blockhückenmäßig, ja, genau. Ich habe
Ja,
jetzt mal
genau.
beim Weihnachtskleid mitgemacht und war ganz stolz, dass ich pünktlich an diesem Mittwoch das da
Ja.
fertig, alle Fotos fertig hatte und das Kleid auch fertig hatte.
Ja, ich versuche da auch ab und zu noch was zu posten. Ja, muss ich mich mal wieder ein bisschen mehr reinhängen.
Also ich
Ist
finde es
immer ein bisschen
tatsächlich,
schwierig, die
ja,
Fotos von sich selber zu kriegen.
genau, das ist der Punkt. Also ich bin meistens 1 oder 2 Tage vorher fertig mit denen und bin total stolz, yay! Und dann schaffe ich es nicht, diese Fotos
Ja,
hinzukriegen und dann, oh nein.
genau.
Und dann kann ich aber manchmal, jetzt könnte man ja meinen, Ja, dann wartet doch bis zum nächsten Mittwoch mit der Veröffentlichung, aber ich bin dann, ach, Migranten, ich will es dann irgendwie auch zeigen.
Ja.
Und dann, ich verpasse das eigentlich recht oft. Aber genau, diese Weihnachtskleid ist so eine Sonderaktion und eben auch dieses Frühlingsjäckchen ist ja eine wiederkehrende Sonderaktion. Genau. Und da fällt mir noch ein, weil du noch Ausstellungen sagst. Es läuft aktuell diese Ausstellung, ich hatte ich auch schon mal hier im Podcast letztes Jahr genannt. Man konnte letztes Jahr sich anmelden für ein Gehege, also es wurden Häkler gesucht, die ein Korallenriff häkeln, also ein Teil von dem Korallenriff häkeln. Und das kann man sich jetzt angucken, die Ergebnisse im Border Museum in Baden-Baden ist das. Leute, lüge ich? Nee, Baden-Baden ist das.
Ich glaube.
Im Border Museum, dort kann man sich das jetzt angucken, diese ganzen zusammengesetzten Korallen und Korallenriffs aus Häkeleien. Und es muss eine Riesenwand geben, wo alle Namen, die dranstehen, die beteiligt waren an diesem Projekt. Also ich habe Fotos gesehen und dachte, es sieht so echt aus. Es sieht echt aus. Also ne, wenn man jetzt wahrscheinlich, wenn man ganz nah rangeht, sieht man es aber so. Von dem Foto her würde man nicht erkennen können, dass das alles gehäkelt ist und nicht eine echte Koralle. Also echt, das finde ich immer total verrückt. Sowas. Okay. Mensch, Konstanze, wir sind durch mit unserem Plan. Auf meinen Shownotes steht hier nichts mehr. Ich danke dir für deine Zeit und dass du heute Gästin bei mir warst.
Ja, sehr gerne.
Ich schicke alle rüber zu deinem Blog, auch wenn du sagst, ja, es wird zurzeit nicht mehr so mega gepflegt, aber die Altbeiträge, also du hast schon recht, man findet zu jedem Thema was. Und du bist auch auf anderen Blogs quer verlinkt. Das heißt, wenn man sich zu irgendeinem Thema, also durch Blogs klickt quasi, kommt man irgendwie, das hatte ich ja vorhin schon zum Einstieg gesagt, da kommt man immer bei dir vorbei, weil da auch wieder was ist. Also wenn bestimmte Schnittmuster genäht worden sind oder so, da hast du einfach viel, viel mitgewirkt und was Tolles geschaffen ja auch, ne? Also ein tolles kleines Nachschlagewerk für Jungnäherinnen wie mich. Und vor allem jungen Bloggerinnen. Ich blogge noch nicht so lange. Also nähen mache ich jetzt so 5,5 Jahre, aber bloggen tue ich erst seit 2. Also da bin ich ja noch Küken quasi. Blog-Küken.
Ja.
genau. Also im Vergleich zu anderen. Ne? Also wie auch zum Beispiel Amber Light, die da schon 12. Geburtstag jetzt feiert. Ne? Also echt auch sehr Respekt, großer Respekt vor so viel Arbeit und so viel Zeit, die ihr rein investiert habt. Also herzlichen Dank, dass du heute meine Gästin warst.
Ja, danke.
Vielen Dank fürs Zuhören heute. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich über ein Abo freuen und über eine positive Bewertung auf iTunes und Spotify. Vielen Dank, bis bald, eure Claudia.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.